Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Freundinnen, an euren Podcast-Endgeräten. Hier ist wieder 2x20 netto, euer Futsal-Podcast für die Woche, für einen guten Start in die Futsal-Woche. Mit mir, eurem Futsal-Ökonomisten Daniel Weimer auf dieser Seite und auf der anderen Seite wartet geduldig, aber natürlich voller Vorfreude, sich wieder sprudeln zu lassen, seine Futsal-Gedanken der Woche, euer Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Ich grüße dich.
Hallo Daniel und an alle da draußen, die mal wieder eingeschaltet haben. Eine gute Zeit mit uns jetzt in den nächsten anderthalb Stunden, Daniel.
Was?
Fragezeichen.
Oh, ja, okay, wir wollten ja. Das Ziel eine Stunde ist vom Tisch oder wie?
Also die Evidenz sagt ganz klar, wir pendeln uns auf 2x20 netto, ergo ungefähr anderthalb Stunden ein. Also brutto wären es meistens so anderthalb Stunden für ein Fußballspiel.
Ja, okay. Nee. Lass mal starten, denn wir haben wie immer randvolles Programm, viel Feedback, das merkt man schon. Ich freue mich auch jedes Mal, nach der Folge kommen auch direkt wieder sprudelnde Gedanken von der Community an uns, auch mit Zusatzinfos. Und sonst haben wir heute natürlich den Bundesligaspieltag. Wir hatten unseren Livestream leider ohne dich, Sebastian. Das hat wirklich gefehlt.
Hast du das so betont jetzt extra? Nein, ja, ich wäre gerne dabei gewesen, muss ich sagen. Wir werden ja über den Livestream sprechen, deswegen verkneife ich mir gerade Kommentare und Lob. Ja, aber ich war tatsächlich verplant bezüglich oder im Rahmen von Stützpunktarbeit, da hatten wir ein Testturnier und da gab es keine Möglichkeit, das Ganze noch zu ändern. Ja, und dann war ich halt nicht dabei, habe mir aber dann im Anschluss den Stream auf jeden Fall angeschaut. Und ja, alles Weitere dazu gleich.
Genau, dann verrat mal nicht so viel.
Genau.
Lass uns meine Liste, die Liste, Daniels Liste durchgehen. Denn zunächst Feedback. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe heute nochmal das andere Mikrofon genommen. Aber wenn ich meinen Mixer nicht anschließe, kann ich ja gar nicht meinen schönen Hall machen. Ist doch wieder der Beweis, dass ich den anderen Soundmixer nehmen sollte.
Ja, heute ohne Hall. Schade, es hat sich schon so eingespielt. Aber
okay.
Die Zuhörer und Zuhörerinnen können ja mal zurückmelden, ob sie es vermissen.
Genau, oder ich switch schnell um im Podcast. Aber okay. Erstes Feedback. Ricky von Young Boys Balkan hat uns geschrieben, wir hatten ja darauf aufmerksam gemacht, dass der Kommentator im letzten Stream die Aussage über Genetik und Balkan gemacht hat, natürlich alles war klar, die waren das erstmal auch im Livestream. Wir haben auch gesagt, an sich kann man das nicht so stehen lassen. Balkan hat sich direkt gemeldet, hat gesagt, definitiv nicht, war es nicht die Intention, hier das auszulösen, so einen Rassismusgedanken, sondern einfach im Gefecht irgendwie versprochen, haben sich entschuldigt, wirklich relativ zeitnah, also das als Feedback. Young Boys Balkan und diesmal lief das sauber.
Ja, aber ich hatte das ja erwähnt, dass man das schon gerade stellen sollte, aber doch nicht uns gegenüber. Also das heißt, man muss uns jetzt keine private Nachricht schreiben und sagen, ey, sorry, war blöd, sondern allen anderen da draußen, also der Öffentlichkeit gegenüber, weil das ein gemeinnütziger Verein ist, der hier ein öffentliches Gut produziert, was am Ende hier durchaus strittig rassistische Gedanken geäußert hat in einer Art und Weise. Ich hätte eher halt gedacht, man macht da kurz irgendwie ja einen kleinen Post und entschuldigt sich dafür. Aber gut, Streisand-Effekt und so weiter, ne? Kennst du ja. Deswegen lieber wegschweigen. Also so war es nicht gemeint von mir, dass man sich bei uns entschuldigen muss. Deswegen greifen wir es auch wieder auf. Also oder so, deswegen betone ich das jetzt hier gerade nochmal so. Denn das war schon ziemlich blöd, muss man einfach sagen. Stell dir mal vor, Daniel, das hätte Manu Fischer mal aus Versehen so gesagt. Irgendwie hier die Deutschen haben genetisch irgendwie sind besser wegen der Genetik oder sowas. Stell dir das mal vor. Das ist ein DFB-Stream gewesen. Das ist ein DFB-Stream gewesen am Ende des Tages. Na klar, vereinsbasiert, aber eben, das ist am Ende ein DFB-Produkt, Bundesliga, beziehungsweise Relegation. Und ja, also Also, ja, also man wird es verschweigen, so ist es ja immer. Dann bei
Hauptsache, man lernt Fällen. Ja daraus. Ich meine,
ja, Jungs. Ja, nochmal cool, dass sie sich melden, aber so, ich hätte halt das anders gedacht.
Die harte Hand des Sebastian Rauch, das ist halt, ich kann nicht auch verstehen.
Das ist okay. Ja, genau, also das ist halt doof gelaufen und es ist halt auch so ein Ding, ja, gut, aber wir müssen
komm
das
weiter,
jetzt auch nicht,
komm weiter,
haben wir genau. Genau, wir müssen nicht drauf rumkauen, genau. Sie haben sich ja gemeldet und anscheinend ist
wir haben noch so viele Themen, die, ich mache halt hier maximal 2 Minuten pro Thema, nein.
Den Rauchbrecher habe ich auf dem Tisch. Ich hab so eine Sanduhr auf dem Tisch dann.
Ach so, ja, okay, dann ich, genau, sonst mache ich hier... Dann mache ich das dann, wenn du das machst. dann hat sich Musti gemeldet und hat darauf hingewiesen, dass der Südbadische Fußballverband, ja, also nicht wirklich futsalaffin ist, weil man hat immer noch keine Statement dazu rausgegeben, dass Lörrach United in die Regionalliga aufgestiegen ist. Und gerade wenn man ja eigentlich im Fußballsystem noch sehr festhängt, dann müsste ja eigentlich die Regionalliga noch ein höheres Ansehen haben. Bisher keinerlei Kommunikation vom Verband. Ja. Würde ich auch sagen, ist schwach nach solcher Zeit, wenn da gar nichts kommt. Ja.
Ja, aber also das ist dann, wie wir sagen, also es ist weltfremd, sowas zu sagen. Aber der Punkt ist ja einfach, welcher Verband macht das denn tatsächlich? Also es machen nicht viele ein Verbandsliga-Team oder Meister, der in die Regionalliga aufsteigt und da dann einen Beitrag machen. Also ich kann ja auch sagen, ich weiß nicht, ob der FC Augustdorf, der aus der Futsal-Westfalenliga in die Regionalliga aufgestiegen ist, ob der einen Beitrag durch den FLVW bekommen hat. Das glaube ich auch nicht.
Bin ich bei dir, dann lass uns doch wirklich die Kritik auch mal dahin lenken, genau. Zu sagen,
allgemein
alle hacken sagen, auf dem DFB rum, oft, nicht immer, aber eigentlich sind die Regionalverbände, die müssten wir viel härter in die Mangel nehmen, gerade auch mit solchen Publicity-Sachen, denn da könnte deutlich mehr auch gehen und irgendwie geht die Kritik immer an diesen Landesverbänden und an den Regionalverbänden vorbei und generell, du hast vollkommen recht, das ist in allen Verbänden sehr, sehr stiefmütterlich, das Thema.
Genau, also ich kann mich kaum erinnern, dass ich jemals im Landesverband einen Beitrag zu einer Meisterschaft gesehen habe, sei es auf der Homepage oder irgendwie Social Media. Von daher, also Lörrach, ihr seid nicht allein, ihr seid nicht die Einzigen. Es geht nicht nur um euch in der Situation, alle anderen.
Das, auch, ich glaub, willkommen im Futsal.
Thüringen hat einen coolen, ich glaube, Thüringen hat den Meister doch da oder so. Auf jeden Fall, der Thüringer Verband hat auf jeden Fall Social Media betrieben. Das weiß ich jetzt. Habe ich auch gesehen. Aber mir ist nicht bekannt, dass andere Landesverbände dafür, oder die meisten was machen. Auf jeden Fall nicht.
Weniger,
ist auf jeden Fall normal, dass nichts passiert.
Oder meldet uns, welcher Verband das macht. Ist ja auch nett. Aus mal die hervorzustellen, es machen, denn aus dem Landesauswahlturnier. Früher wissen wir ja auch, es geht viel um Prestige zwischen Verbänden. Und wenn der eine Verband was macht, was der andere nicht macht, dann, man kann immer an dieser Ehre packen, die Verbände, dann werden sie aktiv. Rein aus der moralischen Perspektive nein, aber nur der Vergleich mit den anderen. Das führt dann meistens dazu, dass man da irgendwie aktiv wird. Traurigerweise irgendwie, aber okay.
Ja, deswegen, also wie gesagt, man kann so viel Kritik auf Verbandsebene in der Hinsicht immer im Kontext vom Futsal stellen. Und positiv betonen wir jetzt die es dann machen, falls wir das mal erfahren, wer es macht.
Ja, genau. Und hier Punkt, auch die Landesverbände sind ja immer der König über den Futsal. Deshalb.
Als König musst du ein Gespür dafür haben und alle Geschöpfe respektieren.
Auch den Futsal muss respektiert werden. So, das ist so. Ja, ist auch ein Geschöpf des DFB, der Regionalverbände.
Ja. Hey, Daniel, kurzer, ganz minimaler Exkurs, 20 Sekunden. Denn mir ist heute durch den Kopf gegangen, ich habe immer so viel gehörlosen Futsal gesehen jetzt in letzter Zeit und sehe dann da bei so EM und WM-Zeug, dass halt der spanische Verband, also siehst du an den Trikots schon, mit welchem Verbandslogo oder mit welchem Logo sie antreten und der spanische, der belgische etc. Die Fußballverbände haben den gehörlosen Sport, zumindest den Futsal oder auch den Fußball, inhärent. Also die beinhalten den. Der DFB nicht. Also hat den gehörlosen Fußball oder Futsal nicht, tatsächlich nicht dabei.
Oh, das ist spannend,
also,
ja.
Und dabei betonen sie doch immer so Inklusion und sonst was. Ich finde, das ist ein bisschen falscher 50er hier in dem Moment, dass man bestimmte, Gruppen ausschließt.
Ja, gerne mal Feedback, warum das in Deutschland sich entwickelt hat. Ich könnte mir vorstellen, These nur, dass es den deutschen gehörlosen Verband schon sehr, sehr lange gibt, im Gegensatz zu anderen Ländern.
Ja, geschichtlich gesehen, ja.
Einfach historisch gesehen und der war halt vorher da. Oder nicht vor dem DFB, glaube ich nicht. Mhm. Aber viel, viel früher und dann waren es einfach immer getrennte Wege. Und in anderen Ländern war das eben nicht so. Und deshalb hat man das direkt fusioniert.
Ja, genau. Also das kann ja auch sein. Nochmal, aber ich frage mich, der DFB schreibt sich halt so viel halt da auf die Karte. Und ja, da könnte man ja auch rein investieren, damit das, also ich denke, der DFB hätte mehr Möglichkeiten als der Gehörlosenverband an sich. Mhm. Aber nochmal, ist mir so aufgefallen, dass andere Fußballverbände den Gehörlosensport inhärent haben und der DFB nicht. Und gute Erklärung von dir, warum das nicht so ist. Oder warum das
These.
Nicht so sein könnte. These, genau.
Erklärung. Oder genau die warum KI. Es die schlechte KI.
Hast die KI eben gefragt. Ja, auch nicht schlecht. Ja, aber der Punkt ist, ja, aber ich denke, der DFB könnte, wenn er wollen würde.
Nee, die KI habe ich, ich bin die Human, so. Sozusagen, die Human Artificial.
Bist du schon Transhumanist? Also schon transhumanistisch. Oh, hast du schon einen Chip?
Transfutsalist, sozusagen. Oh Gott.
Futsal-Trans, was auch immer.
Futsal-Trans ist ja fast wie das hier. Das ist zusammen aus Foot, das ist Fußball, und Saal heißt der Saal.
Das war ähnlich. Ja. Dann haben sich Daniel nochmal gemeldet zum DFB-TV-Thema. Mhm. Wir erinnern uns, der DFB wird in Zukunft verschiedenste Formate des DFB, inklusive wohl der Futsal-Nationalmannschaft, Bundesliga scheint nicht dabei zu sein, über dfb.tv, streamen, vermarkten, wie auch immer. Und das kostet 5,99 € im Monat. Aber wer ein Abo bei DAZN hält, Zattoo, Vodafone oder HD Plus, ich habe kein einziges davon, ja, der kann das kostenlos streamen. Und ja, das sind ja auch die Kunden, die wahrscheinlich der DFB dann erhofft zu angeln. Also die wirklich nicht drinne sind, schauen dann random, ey, ich gucke mir abends DAZN an, dann ey, kommt Futsal, jetzt gucke ich mir den Futsal-Nationalmannschaft an. Super Sache. Mhm. Das ist halt, wie viele verlierst du von den Futsal-Leuten, die dann gar nicht mehr konsumieren können, weil es zu teuer? Und wie viele gewinnst du von außen? Ja, spannendes Sozialexperiment. Ob sich der DFB in der Phase aktuell ein Experiment leisten kann, sei dahingestellt mit Futsal, aber ja, könnte funktionieren.
Mutig, beziehungsweise, wie schon letzte Woche auch geschlussfolgert, auch anhand des Beitrags, den du da dann aufgetan hast. Ja, kann in beide Richtungen gehen. Und bin gespannt. Sind wir einfach gespannt.
Ja. Dann hat sich noch gemeldet über Spotify, gab es einen Kommentar. Es ging um Jan. Jan Regensburg. Nochmal der Hinweis, gibt den Jan 1889 e.V. und den Jan 2000 e.V. und ich glaube über die Kapitalgesellschaft. Mhm. Und der Jan 2000 ist auch der Verein, der dann in der Kapitalgesellschaft hängt. Und der Basisverein 1889, der war auch, ist auch der Verein, der aktuell noch der Host sozusagen, der Basishost der Futsalabteilung ist. Und hier wurde auch nochmal in dem Kommentar darauf hingewiesen, dass es anscheinend zum ESV Regensburg gehen könnte, als ein neuer Host, wohl sehr bekannt oder in der Region auch und mit vielen Hallenkapazitäten. Das ist eine Idee.
Ja, danke für den Kommentar. Geht so ein bisschen an dem vorbei, was wir eigentlich gemeint haben, weil wenn du Jan hörst, dann ist es egal, ob da 2000 da steht oder nicht, ne? Oder 1899, Jan Regensburg, das ist der große Fußballname, mit dem verbindest du das Ganze, ne? Das ist ja unser Punkt, ne? Also da, ich wusste nicht mal, dass es die Kapitalgesellschaft Jan 2000 heißt, so. In der dritten Liga wird auch nur Jan Regensburg gesagt, ne?
Ja.
So ist es. Ja, aber danke trotzdem für den Kommentar, weil jetzt wissen wir, dass es Jahr 2000 ist.
Yes. Dann anonymer Hinweis, dass der HSV, ja, ist noch gar nicht klar, ob man in der Regionalliga antreten wird. Der HSV hat wohl erstmal für die Regionalliga Nord gemeldet, aber es ist halt unklar, ob man das so stemmen kann, stemmen möchte, ob das Team so mitzieht unter den neuen Bedingungen. Es wird dort um wahrscheinlich Budget auch gehen, wenn es dieselbe Thematik ist wie bei Fortuna. Und das hat man ja auch angeboten, in die Regionalliga zu gehen. Natürlich für einen Bruchteil des Budgets. Das war natürlich die Idee des Vereins. Und ja, wird man schauen. Vielleicht die Hamburg Panthers, vielleicht sehen wir das nochmal. Aber na klar, dann müsste man alles wieder von vorne aufbauen. Inklusive Hallenzeiten und Co. Und die neue Halle ist ja wirklich schön beim HSV. Also hoffen wir, dass sie dort bleiben, dass sich der DFB auch beim HSV adäquat meldet und auch mal eingeht auf die Fragen, die der Basisverein dort hatte.
Genau. Und schlimmer geht's immer. Also falls sie komplett die Abteilung auflösen und dann ist kein HSV in der Art mehr gibt im Futsal. Das wäre natürlich der Worst Case. So haben wir jetzt schon einen schlechten Fall, aber der allerschlechteste wäre eben kompletter Wegfall. Und dann hätten wir ein Team weniger im deutschen Futsal. Das wäre ja das Blöde.
Ja, noch eins. Wir haben 112 in unserem Beitrag. Könnt ihr euch auf www.mrfutsal.de anschauen, auf Englisch und auf Deutsch über die Verteilung der Clubs in Deutschland. 112 Teams haben wir mit den Winterligen. 151. Also jeder Verlust ist da sehr wertvoll.
Richtig. Ja.
Okay. Dann haben wir noch keine richtiges Feedback, aber ja, so ein bisschen Halb-News. Einmal in Jan Regensburg hatte einen schönen Post zum Vergleich Paddel und Tennis und Futsal und Fußball. Weil dort scheint jetzt ähnliche Tendenzen, das war ein Sportschau.de-Artikel, und der geht eben darauf ein, dass Paddel auf der einen Seite hilft, Leute in den Sport zu ziehen, in den Tennissport, aber er zieht natürlich auch dem Tennis viel ab. Mal spannend, wie die das jetzt regeln werden.
Ja, es hat, ich habe Paddel, muss ich ehrlich immer sagen, so ein bisschen als Ü30, Ü40, Ü50 Sport wahrgenommen. Also daher habe ich das vom Gefühl her direkt jetzt so, der Vergleich hinkt. Ja, müsste man mal schauen, welche altersspezifische Gruppe angesprochen wird beim Paddel. Ja, deswegen. Also weil der Futsal soll ja nicht altersspezifisch Ü30, Ü40, Ü50 ansprechen. Auch wenn wir jetzt hier Lukas Krühl auf einmal als Ü30-Spieler und bald 40er in der Nationalmannschaft haben.
Ne? Ja. So, und dann gab es noch einen schönen Post von Matthäus Cunha über Futsal in seiner Ausbildung, spielt beim FC Liverpool, Fußballspieler, der toll erzählt, wie wichtig Futsal in seiner Jugend war, wie ihm Futsal geshaped hat, wie wichtig das für Kinder ist. Super, genau das sind ja die Gesichter, die wir brauchen. Wir brauchen Gesichter aus dem Fußball, die sagen, Leute, wacht auf, das ist etwas für die Jugend und auch für den Sport. Das muss zusammenkommen, weil das ist geil. Es gibt verschiedene Spieler, die passen hier rein, die passen da rein, aber am Ende, gerade in der Grundausbildung, gehört das einfach zusammen. War ein sehr, sehr guter, wie hat die Nachrichtenagentur oder Portal TNT? Ne, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Fand ich gut.
Ja, du hast Liverpool gesagt, ich glaube, er ist bei Manchester United.
Ah, Entschuldigung, okay. Rote Trikots.
Ja,
alles gut. Ich hatte noch Trikot vor mir.
Ja, alles gut, aber fand ich auch cool, vor allem, weil er so sehr klar das gemacht hat und auch mehr oder weniger seine anfänglichen Probleme mit dem Fußball auch immer wieder oft betont hat, ne? Dass er da eigentlich gar keinen Bock drauf hatte so und eigentlich nur auf Futsal verrückt war und dass ihm das aber mega geholfen hat. Klar, das ist ja eigentlich viele mittlerweile, die Evidenz ist erdrückend. Schaut man sich nur die brasilianischen Topstars an. Ja, aber ich fand es schön, dass so ein Beitrag da ist und ich frage mich manchmal, Daniel, wirklich, es gibt ja deutlich mehr, die vielleicht genau exakt diesen Weg gewählt haben und Werdegang hatten, aber die werden es nie so direkt wie jetzt Cunha ausdrücken, weil sie halt dann auch damit versuchen, immer so ein bisschen, ja, so, ich will nicht sagen, ein bisschen korrekt zu bleiben, so politisch korrekt oder sowas, weil man will ja nicht den Fußball damit irgendwie schlechter machen. Und das wirkte nämlich so ein bisschen, weil er gesagt hat, ey, mit Fußball konnte ich gar nichts anfangen. Also Fußball, so von wegen.
Ja, ja.
Das hat er so ein bisschen rausgelassen. Das kam so rüber. Und das war der erste Beitrag, der wirklich so, dass ja auch so richtig so diesen Kontrast oder auch vielleicht sogar eine Art Konflikt in der Beziehung Futsal und Fußball bei einem Profi sozusagen aufgezeigt hat. Fand ich ganz spannend.
Perfekter Übergang eigentlich von Manchester hin zu unseren internationalen News. Und das erste ist ein Beitrag, den ich gesehen habe über Futsal in der Ukraine, was mich sehr emotional hinterlassen hat, nämlich eine zerstörte Futsalhalle in Sumy, noch mit der Story, wann und wie dort in der Halle ja noch gespielt wurde. Und ja, irgendwie habe ich mir auch unsere Halle vorgestellt und das sind natürlich dann auch sportlich Wahnsinn. Aber die Halle ist einfach kaputt, die ist nicht da. Wer weiß, wann die wieder aufgebaut wird, wie halt je länger so ein Krieg dauert, auch der Sport immer stärker leidet. Er wird nie sterben, aber wird immer weiter reduziert.
Ja, Daniel, einerseits ein richtig schöner, empathischer Gedanke von dir, weil du dich hineinversetzt, indem du dich selbst mal in die Situation versetzt. Andererseits, lass uns mal so betonen, zum Glück war es nur eine Futsalhalle und nicht irgendwie was ganz, ganz wichtiges wie ein Krankenhaus, eine Schule oder sonst was. Oder private Gebäude, wo Menschen dann verletzt oder getötet wurden.
Absolut. So, dann vielleicht aus diesem Punkt mal rüber zu was Schönem, und zwar der Copa Libertadores. Die Champions League aus Südamerika, Futsal Champions League. Es sind drei Gruppen mit je vier Teams. Ich kenne wenige davon. Ich habe mir das mal hier mitgenommen und Gruppe A, Peñarol Uruguay, meine ich, habe ich schon mal gehört. Fantasmas Bolivien, dann natürlich Boca Juniors aus Argentinien mit dieser fantastischen Halle, die so ähnlich aussieht wie La Bombonera, also das Fußballstadion. So sieht auch die Halle so ähnlich aus, mit so steilen Rängen und so, ja, so Gängen, so Laufgängen, in denen man dann schauen kann. Sieht wie so eine Arena, wie so eine Stierarena fast so ein bisschen aus, nur in eckig. Hast du die auch gesehen?
Ja, yeah, richtig geil. Und vor allem richtig geil, dass Boca Juniors gegen River Plate dort spielen. Also zwei große Namen aus dem Fußball, wenn man so möchte. Und daran erkennst du halt so, was, dass die Futsalkultur da richtig drin ist. Die Halle ist voll, die großen Fußballnamen machen mit. Und es ist kein Wunder, dass Argentinien auch durchaus deshalb in der Weltspitze vertreten ist, international.
Das Spiel würde ich mir auch mal gerne angucken. Das ist bestimmt richtig gute richtig Stimmung. Da kann man auch hier sagen.
Hey, Jungs, hey, überragend. Zum Genießen für alle.
Das ist da auf jeden Fall in der Halle angesagt. Dann haben wir noch Gruppe A, Carlos Barbosa aus Brasilien, sehr bekannt. Gruppe B beginnt auch mit dem bekanntesten Namen wahrscheinlich, Magnus Futsal aus Brasilien, jahrelang führender Champion oder jedenfalls Top-Team da aus Brasilien mit unserem Torpedo Humano Capita, über den wir schon mal gesprochen haben, der einen guten YouTube-Channel hat oder Instagram-Channel und immer wieder aus dem brasilianischen Futsal berichtet und auch über die Futsal, deutsche Futsal-Nationalmannschaft berichtet hat. Könnt ihr euch mal unseren Podcast, ich glaube 2210 oder 11 anhören. Dann haben wir Centauros aus Venezuela, Panta Wallon aus Peru und Divino Nino aus Ecuador. Gruppe C, Nacional aus Uruguay. Uruguay hat zwei Teams, Brasilien und Argentinien auch. Der Rest nur ein Team. Dann haben wir noch Botero. Das ist ja einmal mein Bild hier abgerauscht. Wir haben noch Cerro Porteño aus Paraguay und wir haben noch Leon Cali aus Kolumbien sowie Colo Colo aus Chile. Und ich glaube, die kenne ich doch aus FIFA, oder? Da gab es sie doch immer.
Ja, Colo Colo ist ja auch ein bekannter Name. Also von daher, ein paar bekannte Namen gibt's und bei vielen anderen ist bei mir im Kopf Wüste, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, also vielleicht jemand da draußen holt uns mal zur südamerikanischen Copa Libertadores ab, gerade der Futsal außer von Brasilien, Argentinien. Was sollten wir da beachten oder auf was sollten wir mal fokussieren oder schauen? Ist wahrscheinlich spannend. Ja. So, dann nächstes Thema, da hätten wir auch wieder, apropos Futsalhalle, ich habe mir die Futsalhalle von Minerva in der Schweiz, aktuell führender im Schweizer Futsal, in der Futsalliga, die haben so eine Next-Level-Bandwerbung. Die ganze Hallenseite in der Kamera ist voll mit Werbung, bis hoch, keine Ahnung, 10, 20 Meter hoch in dieser Halle. Und immer alles ganz kerzengerade. So richtig schön, so eine Allmann-Halle. So richtig schön alles, da muss alles ganz gerade sitzen.
Ist doch schön.
Ja, es sieht super aus.
Ästhetisch, symmetrisch, so ein bisschen Hohenstein mit 5 Etagen.
Ja, genau. Also, ist einfach witzig. Schaut doch mal rein bei Minerva auf der Seite. Ich fand das grandios anders, so wie bei Boca halt auch anders ist.
Ja,
und
anders.
Dann hatten wir noch Lavalois, kennen wir ja gerade mit einer sehr guten Champions League Saison aus Frankreich. Top in der UEFA Futsal Champions League Saison, aber leider wohl ausgeschaltet von Toulon in der französischen Meisterschaft und nicht im Finale, wenn ich heute den Instagram Post verstanden habe. Ja, wenn man gut Hintergründe, ist dann wirklich ein Top Team mit einer geilen Halle, geile Kulisse. Da scheint sehr viel zu gehen in der Stadt, aber hier ist man anscheinend ausgeschieden.
Scheint halt auch sehr viel zu gehen in Frankreich insgesamt. Spricht ja auch insgesamt für die Qualität der Liga und des französischen Futsals, dass so ein Team, das hier in den Top 4 Champions League steht, dort dann eben mal eben nicht Meister wird, falls das richtig interpretiert wurde von dir.
Ja. Letzten zwei News betreffen Dänemark. Das erste ist, die dänische Fußballligen, die Ligen, oder wie man es auch ausspricht aus Dänisch, haben sich bei uns gemeldet, um ein bisschen was über den deutschen Futsal zu erfahren, haben uns auch angeboten, ein kleines Format zu machen, irgendwie Interview, Podcast, was auch immer, um sich ein bisschen zu connecten. Finde ich ganz spannend. Also aus Deutschland kam, glaube ich, einmal der DFB irgendwann mal auf uns zu, um so eine kleine Kooperation zu fragen. Mhm. Da wir aber ja ein total neutrales Medium bleiben wollen, war das damals noch nicht der richtige Aufsatzpunkt. finde ich, deshalb freue ich mich total auf Dänemark und bin gespannt, was sich daraus entwickelt.
Ja, genau. Wir hatten damals mal so eine Einladung zum Länderspiel und hätten dort dann für uns produzieren dürfen, was wir wollen. Ne? So wie du es ja auch in Stuttgart gemacht hast. Da hast du ja für uns produziert. Also wir brauchen gar keine Einladung dafür. Und am Ende des Tages ist das schon richtig. Wir wollen unsere Ehrlichkeit hier ausleben und uns nicht irgendwelche Grenzen setzen und daher für Freiheit ausleben, die wir brauchen, um hier auch am Ende des Tages neben dem Positiven auch kritische Dinge anzusprechen, die so niemand anders ansprechen würde, vor allem nicht dann beim DFB selbst. Deswegen gibt es hier ja auch mal ein paar kritische Punkte, genauso wie wir die positiven Sachen absolut abfeiern. So ist es eben.
Völlig korrekt. Und der zweite Punkt betrifft Dänemark. Die haben einen tollen Teaser gemacht für die Nationalmannschaft von einem Produzenten. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie er jetzt mit der dänischen Futsal-Nationalmannschaft zusammenhängt. Aber schöner, epischer Teaser. Und man hat dann darunter die dänische Nationalhymne gelegt. Da sind wir beim Thema, was wir vorhin gesprochen hatten. Das können wir halt in Deutschland nicht machen. Dänemark kann das machen. Sehr episch, das Video. Ich fand das toll. Auch tolle Kulissen in den Hallen, viele Kinder involviert. Also toll, was da auch im Futsal in Dänemark irgendwie läuft.
Ja, also wir könnten das auch in Deutschland machen, auf jeden Fall. Die Nationalhymne an sich ist ja auch bei uns wunderschön und die hat auf jeden Fall durchaus Vermarktungswert. Aber in Dänemark war das schon sehr schön gemacht, muss man sagen. Kleine Nation, ein schöner kleiner Teaser oder Videobeitrag, kann man sich gerne anschauen. Ne?
Ich bin durch mit den internationalen News. Sollen wir mal rübergehen zu den News National?
Ja, gerne.
So, weil ich schon angeteasert habe hier. Und wir starten mit einem NDR-Artikel über das HSV-Ende. Habe ich das nur geschrieben, das hieß gar nicht so. Erfolgsteam ohne Erfolgsstory. HSV zieht Futsal-Team zurück. Es ist aus meiner Kenntnis der erste offizielle Artikel darüber, was dann auch wahrscheinlich mit dem Hamburger Basisverein, weil hier kommt man auch zu Wort, Abteilungsleiter Schneider, hier direkt fett, die Resonanz war schlecht, ist Teil von diesem Artikel, hier nur rund 100 Zuschauer beim Meisterschaftsfinale, also der Artikel hat schon eine sehr, sehr negative Tendenz auf das Thema Futsal. Futsal für den HSV e.V. ein kostspieliges Vergnügen. 100.000 Euro muss ein Verein jedes Jahr Minimum mitbringen. Ja, Fortuna passt, würde ich unterschreibe ich sogar noch ein bisschen mehr, wenn man Spieler bezahlen muss. Also rein für ohne Spielerbezahlung würde ich sagen 15.000 Euro für die Schiedsrichter, 10.000 Euro für die Fahrtkosten, Übernachtung, Essen ein bisschen, Hallenmiete, zu Hause. Ja, ich glaube, man könnte ohne 1 Cent für Leute zu bezahlen, ohne Personalkosten 30.000, 40.000 könnte man schaffen.
Ja, da hast du Fixkosten vielleicht mit abgedeckt. Ne?
Ja.
Ja, kommt drauf an, wie teuer der Sprit wird demnächst.
Mal sehen. Genau so. Zum Artikel. Ja. Genau. So, das ist genau, so
der Artikel ist ja auch, wenn man, wie du schon sagtest, das erste Mal, dass in einer anderen Öffentlichkeit als unserer der HSV als zurückziehender Verein dann auch schlussendlich veröffentlicht wurde. Ne? Also bislang kann ich mich nicht erinnern, dass jemand anders das in der Hinsicht veröffentlicht hat. Der HSV selbst glaube ich auch noch nicht. Ne? Also die spielen ja erstmal weiter. Und das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich das jetzt gelesen habe. Oder liege ich da falsch?
Nee, ich glaube auch, dass es das erste offizielle Statement hier ist, auch von der Abteilung selber und auch darüber jetzt geredet wird, was irgendwie passiert. Also Boris Lastrow hier auch als HSV-Teammanager beklagt vor allem die mangelnde Unterstützung vom DFB, was ja auf der einen Seite, wie wir immer diskutiert haben, auf jeden Fall präsent ist. Was aus meiner Sicht so ein bisschen zu kurz kommt in dem Artikel, ist, glaube ich, auch, dass der HSV selber nicht so viel gemacht hat, um über die Hauptkanäle des Hauptvereins viel zu pushen, weil das war auch die Kritik bei uns an der Fortuna. Wir haben über 4 Jahre immer wieder gesagt, okay, ihr habt recht, wir müssen das tun, wir müssen das tun, wir müssen das tun. Check. Von euch erwarten wir aber auch in derselben Ebene, damit, wenn das wachsen soll, brauchen wir den Hauptkanal Fortuna Düsseldorf als Push. Wir brauchen wir brauchen das Stadion als Push oder als Aktionsort. Wir brauchen das alles, damit das wachsen kann. Das kam bei der Fortuna nicht und das kam aus meines Wissens auch nur ganz hemdsärmlich, wenn überhaupt, beim HSV. Also auch hier muss man sich ja auch selber fragen, hat man alles getan?
ja, also auf aufmerksamkeitsökonomisch nicht so gut, würde ich sagen. Also da hat man echt Potenziale vielleicht verpasst. Und am Ende ist es dann, ja, ist das Wohlfall, also jetzt ein bisschen vereinfacht, dass man nur mit dem Finger auf den DFB zeigt. Ja, also ich glaube, beide Seiten haben auf jeden Fall zu dieser Situation geführt.
Ja, und auch natürlich auch die Landesverbände werden wieder vergessen, die Regionalverbände werden vergessen.
Ja, ja.
Also das ist halt auch wirklich schade, dass der DFB immer nur so in die Zielgeraden kommt. Und das Problem gerade auch beim DFB ist, wenn man dann auf den DFB-Seite geht, sie haben das Produkt Bundesliga und sie haben das Produkt Nationalmannschaft. Beides, in beides wird investiert. Gerade die Nationalmannschaft performt erstmal auf sehr gut. Ja, also läuft ja über Erwartung fast schon. Und die Bundesliga wird ja auch finanziert mit Betrag X von 500.000 Euro im Jahr. Ist ja nicht so, dass da nichts reinfließt. Die Regional- und Landesverbände, ja, was ist denn da? Was kommt denn da rum? Ja, was investieren die denn?
Ja, aber trotzdem musst du auch sagen, beim DFB Priorität steht ja ganz klar auf Nationalmannschaft. Also wenn man die Aufmachung betrachtet, ne? Also es ist schon Tag und Nacht. Bundesliga, wo der HSV mit vertreten ist, und Nationalmannschaft, das ist schon wirklich ein wie schwarz und weiß ein Unterschied. Also wenn man sich so mal auch anschaut, wie sich das entwickelt hat mit der Nationalmannschaft, mit der Aufmachung und der Bundesliga, die Vermarktung. Ne? Das ist schon, also wirklich, die eine Kurve geht nach oben, die andere Kurve geht nach unten. Also da ist keine Balance drin. Also es ist eine fehlende Balance beim DFB und ihren Futsal-Produkten. Gleichzeitig, und das ist auch gut, ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, an dem man mal denken sollte, gemäß unserer jetzigen Folge hier, man sollte echt mal auf die Regionalverbände und Landesverbände auch mehr Acht geben, und da muss einfach deutlich mehr getan werden. Ja.
Was mir im Artikel noch ganz gut gefällt, ist dein Ansatz ja auch, Regionalisierung der Bundesliga, als ob es Copy und Paste vom Mr. Futsal-Artikel von dir geschrieben übernommen wurde. Regionalisierung der Bundesliga als Chance ist ja ein fetter Zwischentitel. Und ja, auch hier wird gesagt, lieber einen Schritt zurück zum alten System. Da waren wir schon mal, könnten das natürlich anders frame und ein bisschen anders aufbauen, aber im Grunde zurück da, wo wir mal waren.
Also ich, beziehungsweise wir vertreten ja zusammen den Artikel. Wenn ich da was veröffentlichen müssen, musst auch du dafür gerade stehen. So ist das. Also wir können sagen, dass wir mit der Regionalisierung der Bundesliga als erstes in die Öffentlichkeit gegangen sind. Meines Wissens nach, Daniel, ich hatte das jetzt nochmal auch so ein bisschen am Wochenende herausgehört, beziehungsweise auch schon während der Woche, ist das, und das haben wir auch schon in einer der letzten Podcast-Folgen betont, es wird zur übernächsten Saison, also jetzt nicht zur kommenden, sondern zur übernächsten Saison, in dieser Hinsicht wahrscheinlich Veränderungen geben. Also auch jetzt aktueller Gedanke ist tatsächlich, über diese Regionalisierung nachzudenken. Vielleicht haben wir da mit dem Artikel Impulse gesetzt, ja, oder verstärkt, kann man sagen. Es geht auf jeden Fall bis in den NDR. Und das ist ganz nett. Genau. Ne? Ist auch schön. Ja, aber man zitiert uns natürlich nicht. Ne? Ist ja immer alles eigenes Gedankengut.
Ist auch egal. Also, Hauptsache, gerne. Wenn es zum Ergebnis führt. Genau.
Wir sind eine Community. Bitte. Ja, bitte.
Ja, so ist es halt. Also dann, genau. Alles ist hier, habe ich kein Gut. Doch, hier, das finde ich fresh.
So ist, finde ich fresh. So.
wenn alles geht, der Button geht eigentlich immer. Also das kannst du eigentlich immer bringen. Das ist super hier. Ja. Cody Gaboni. Und ja, da muss ich an Bergheim Futsal gerade denken. Ja, da haben wir auch gleich noch eine Story. Ja. Der tut mir leid. Gehen schon mal Grüße raus schon an die Patellascheibe, an die Kniescheibe von Bergheim Futsal.
Patellasehne, genau, Kniescheibe.
Da kommen wir gleich
dazu. Patellascheibe ist auch nicht schlecht.
Das finde ich nicht fresh, aber so da. Kommen wir. Also, nächster Punkt ist, was Positives auch zur Futsalentwicklung, mal was Neues, ein neues Format, nämlich der NOFV Futsalpokal. Da gab es jetzt die erste Spielrunde am 12. April, haben wir mitgebracht, ist ein bisschen her, aber haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Da hat nämlich gespielt Borea Dresden gegen Budenzauber Erfurt Ost 9:4, Indo Leipzig 0:3 gegen Stützpunkt Leipzig, da war ja das der U19-Stützpunkt hier in dem Fall. Dann haben wir Hot 05 Futsal, wahrscheinlich die zweite oder dritte Mannschaft, 4:0 gegen Indo Leipzig. Und Hot 05 gewinnt 4:1 gegen den Stützpunkt Leipzig. Das ist diese erste Gruppe, die dort gespielt hat. Da hat sich jetzt, wenn ich hier ganz schnell zusammenrechne, glaube ich, Hot Futsal durchgesetzt, obwohl es fehlen ja noch Spiele von Borea. Weiß auch nicht. Aber es läuft. Dieser NOFV-Futsalpokal läuft. Es gibt dann noch am 3. Mai die nächste Runde mit Schwarz-Weiß Bismarck, Askania Köpenick, Eintracht Südring, Und genau, die sind eine Gruppe. Und am 23. Mai Sportunion Berlin, Brandenburg 03, Liria macht mit. Ja, das ist nochmal die andere Gruppe. Also ich glaube, es waren schon mal mehr Teams. Ne? Ist ein bisschen abgespeckt zu dem, was wir im letzten Podcast erzählt haben. Aber hey, läuft.
Ja, genau, läuft. Spielbetrieb läuft. Das ist wichtig. Auch nach März. Das ist gut. Ja.
Dann habe ich ein schönes Format mal gesehen. Das habe ich noch gar nicht in Verbindung mit Futsal gesehen. Und zwar Fabian Landmann hat das in Kaiserau den Lehrgang Anstoß für ein neues Leben geführt. Ein Futsal-Lehrgang zur Resozialisierung von jugendlichen Strafgefangenen. Wow. Also, hey, das ist mal so eine ganz andere Richtung, wo man Menschen mit Sport in Verbindung bringen kann. So ein Ansatzpunkt, wo man sie in einer bestimmten Lebensphase erwischt. Vielleicht müssen sie sogar dran teilnehmen. Aber hey, das ist ja mal, da kann ich Leuten auch mit dem Sport was ganz anderes geben als nur rein den Sport, sondern Hoffnung, Spaß, was auch immer. Irgendwie neues Licht im Leben, whatever. Ich fände das ja mal stark. Also.
Es ist ja durchaus eine pädagogische Perspektive. Und muss man mit dem Fabian darüber sprechen, was das genau für ein Projekt war. Jetzt nicht dazu mit ihm gesprochen, aber es trifft tatsächlich auch das, was ich über mehr als ein Jahrzehnt gemacht habe. Also mit Futsal Sozialkompetenzen über die sozialpädagogische Arbeit zu vermitteln, auch dann entsprechend Resozialisierungsarbeit tatsächlich. Also da könnte man mich auch noch zu fragen, aber finde ich sehr cool, dass Fabian das gemacht hat, auch mit diesem Anstoß für ein neues Leben. Und nochmal betonen, der Futsal kann einfach über seine Komponenten und dem Inhalt, die Lerneffekte, die er erzeugen kann, ja, allein die Regeln, ja, das hat enorm viel Potenzial für pädagogische Arbeit. Und wie gesagt, ich war da über ein Jahrzehnt tatsächlich auch beruflich aktiv in dem Kontext. Bin ja auch damit gestartet in Deutschland, habe ja gar nicht mit einer Ligamannschaft gestartet, sondern mit sozialpädagogischen Projekten auf Basis von Futsal unter anderem. Also Sport, Sozialarbeit, Erlebnispädagogik, Futsal basiert. Deswegen, und wenn ich das höre, da denke ich so genau daran, was ich da damals gemacht habe.
Erst was für jemanden, der reden kann, wie du, Sebastian.
Das ist, nein, das ist nichts. Nochmal, da wird sehr viel getan. Und nochmal, Argumentation ist sehr wichtig,
Daniel. Genau, war übrigens von der Sepp Herberger Stiftung das Projekt. Sehr schön. Und letzte News international ist eine Kooperation zwischen der Futsalschule Augsburg von Ali Frebatsch, hängt ja mit drin, und El Pozzo Murcia, die anscheinend da im Rahmen von Jugendarbeit ein Projekt ins Leben, eine Kooperation ins Leben gerufen haben oder sich darüber committed haben, eine zu starten. Das habe ich nicht ganz verstanden, ob das jetzt erstmal nur so ein Vorgespräch war zu, ja, das könnten wir tun, also ein Go dafür, also das Go, um darüber zu reden, oder schon, hey, genau so machen wir es. Und das Konzept steht und so wird das durchgeführt. Aber ich meine, allein die Anbahnung, dass es dort Kontakt gibt mit El Pozzo und irgendwie Augsburg, hey, ich meine, jede Präsenz hilft uns ja im deutschen Futsal und gerade im Jugendbereich. Ja, kann der vielleicht da viel entstehen in Augsburg.
Ja, sehr cool. El Pozzo ist ja auch mein Herzensverein, beziehungsweise auch, wo ich früher durchaus aktiv war und hospitieren durfte und auch Futsal nochmal in einer gewissen Tiefe kennenlernen durfte. Ist jetzt aber auch schon 17 Jahre her oder so. Also von daher, da sind nicht mehr viele Aktive von damals. Und der Ausrüster hat verbunden, oder der neue Ausrüster soll da verbunden haben, und dann lässt sich das natürlich logisch herleiten, dass es höchstwahrscheinlich der Sportartikelhersteller Joma war, der ja auch in Deutschland durchaus für solche Projekte wie von Adi Vrebatsch zu haben ist. Und aktuell sind sie noch, glaube ich, bei Adidas, werden zu Joma wahrscheinlich wechseln. Das schließe ich jetzt mal logisch. Ansonsten soll er sich bitte melden, falls wir da einen Fehler machen. Ich gehe davon aus, dass Joma da die Kooperation ermöglicht. Und Joma, und das muss ich auch nochmal betonen, ein bisschen Werbung gerade machen für Joma. Gar nicht, dass sie einfach eine coole Futsalmarke sind, sondern ich hab damals mit Regional und auch mit dem Deutschlandchef von Joma tatsächlich intensiv auch für verschiedene Projekte zusammengearbeitet, also die auch dazu bewegen können. Die sind mega offen für kleine Sachen. Also die machen das nicht nur so habe ich es wahrgenommen, da geht es nicht um den reinen Profit, sondern die denken wirklich an so eine Investition kulturell. Die wünschen sich eine kulturelle Investition in Deutschland. Die verstehen, dass die den Sport hier nicht zum Wachsen bringen, indem die einfach nur Geld reinpfeffern, sondern die richtige Projekte, die dann Wurzeln schlagen. ne, sich da was erhoffen. Also die gehen da auch in, sind mutig und gehen ins Risiko, und so ein Projekt wie von Adi Weberstadt mit der Augsburger Futsalschule, das ist ja eben...
ich habe schon die Augsburger Puppenkiste
aufgepasst. Aber das ist auch eine Art, das ist auch Kulturgut. Ist auch gut, aber, ja. Aber das ist, was Adi Weberstadt macht, ist ja ein kulturelles Phänomen. Das hat ja nichts mit, aktuell nichts mit sportlicher Leistungsspitze irgendwie zu tun, sondern es ist kulturell den Futsal bringen und dann Spieler futsalerisch weiterzuentwickeln. Aber das ist eben der Punkt, dass Joma sich für sowas gewinnen lässt, ist einfach ein cooles Zeichen für die Marke. Also alle draußen, die sich überlegen, sich Adidas, Nike oder Joma-Latschen zu kaufen, kauft euch bitte Joma-Schuhe. So, unterstützt ja. Sowas.
Du warst in Spanien, heißt das Roma oder Joma?
Ja, auf Spanisch Roma.
Okay.
Also, wie ich es auf jeden Fall damals gehört habe, aber eingedeutscht Joma. Also, damit es auch die Hörer verstehen jetzt, ne? Joma. Also,
ja, okay.
Also Oma mit J vorne.
Education hier, so Spracheducation sozusagen.
Ja, natürlich.
Okay. Ja. Hey, und dann sind wir bei den News nach meiner Liste durch. Hast du noch was? Außer Bundesliga natürlich.
Nein, Bundesliga kommt gleich noch. Wir am Wochenende war ich mit unserem Stützpunkt unterwegs. Wir hatten ein Dreierturnier mit dem FC Gütersloh, Holzhausen Schwerte und unserer Stützpunktmannschaft. Mehr oder minder der FC Gütersloh hat damit so seinen Saisonabschluss gefeiert. Also es war ein relativ lockeres Turnier. Wir haben so nach einer kleinen Pause, die wir jetzt hatten, wegen der Osterferien etc. und Lehrgänge, das erste Mal so wirklich wieder uns zusammengefunden mit dem Stützpunkt. Und da haben wir ein bisschen gezockt. Also man kann es zocken sagen, tatsächlich, es war eher ein Zocken. Dani Gerlach war vor Ort, hat sich ein, zwei Spieler von uns angeschaut noch, wo er sich nochmal genau einen Blick geben wollte. Genau, die haben auch ganz gut performt soweit. Aber unser Stützpunkt, man hat gemerkt, da wir sind noch nicht ganz drin. Also wir müssen wieder reinkommen. Und da werden wir jetzt intensivieren die nächsten Wochen und Monate wieder. Und ja, aber war schön das Wochenende, also das kleine Turnier. War schön, am Ende gab es schön Pizza und wir saßen noch zusammen.
Und habt hoffentlich unser Livestream geschaut.
Ja, also ich habe auf jeden Fall auf der Rückfahrt habe ich schon reingehört und dann, als ich zu Hause war, habe ich mir den komplett zu Ende angeschaut. Und dann kannst du das ja gleich als Brücke nutzen.
Ja, ja, wunderbar. Ja, ja. Als Brücke, danke für deinen Bericht erstmal. Ja, aus diese Schutz, also diese auch Dreierturniere ist eigentlich auch ein schönes Format.
Ja.
Um mal aus dem Alltag 1-gegen-1, also klassisches Spiel, rauszubrechen. Man lernt außerdem mehr Leute kennen, mehr Networking. Mhm. Eigentlich sind Vierer-Turniere auch am allerbesten, weil da können ja schon mal die zwei draußen warten, können ja miteinander reden.
Ja, wir hatten auch ursprünglich 4 eingeladen, aber beziehungsweise wir haben die 4. Mannschaft haben wir versucht, 2 verschiedene einzuladen, also weil eine abgesagt hat, und dann haben wir noch eine versucht anzufragen. Und dann hat die andere auch wieder abgesagt. So ist dann am Ende nur ein Dreier Turnier geblieben. Aber das Schöne ist, weil viele unserer Spieler ja beim FC Gütersloh spielen, wir haben die auch wirklich an die Belastungsgrenze gebracht mit dem Turnier, was uns für den Stützpunkt natürlich wichtig ist, dass die Intensität kriegen und kraftzerrende Spieler auch dann. Und die haben dann halt 3 Spiele gemacht, weil sie für Gütersloh und unseren Stützpunkt gespielt haben. Also alle Spiele gemacht dieses Turniers, was für uns dann wichtig ist, um da einfach jetzt auch nochmal so die Intensität zu heben, damit das vor dem Sommer nicht dass sie in einer guten Kurve bleiben. Ne? Vor allem die Nationalspieler oder die angehenden Nationalspieler bei uns, die müssen auf jeden Fall da weiterarbeiten und auf Touren bleiben. Da ist dann ja auch im Sommer ein interessantes Turnier in Kroatien im Poric. Ein internationales U19-Futsal-Turnier.
Oh Mensch, was genau. Da alles funktioniert. Da müssen auch alle, was Futsal ist. Interessant, dass wir da mitmachen dürfen. Denn
der Futsal ist nämlich für Fußballer, die gute Technik und so haben.
Also. Genau. Ja, aber auch die kann ich dir auch sagen, so weil wir ein bisschen ins Gespräch kamen und wir auch da ein bisschen genetworked haben. Andere Stützpunkte haben auch getestet. Im Laufe der Woche, ich weiß, dass der Berliner Stützpunkt gegen Liria Berlin getestet hat. Werde ich jetzt kein Ergebnis nennen, ist aber auf jeden Fall respektabel für den Stützpunkt gewesen, was da passiert ist. Mainz hat auch gegen Frankfurt am Main getestet. Also die Stützpunkte sind aktuell aktiv, suchen Testspiele, um einfach, die Stützpunkte pausieren nicht, das ist schön. Also wir suchen aktuell, alle Stützpunkte suchen aktuell nach Testspielen, um wirklich jetzt Richtung Sommer auch die Leistungskurve weiter steigen zu lassen.
Ja. Super. Ja. Ich habe noch hier eine nationale News, weil ich sehe das Buch vor mir liegen. Habe ich jetzt vergessen. Sebastian Huber aus Österreich von Pantera Grad hat jetzt uns die Futsal-Bücher zugeschickt. Liegt hier, ich schlage gerade durch, sind 281 Seiten. Taktisch was, viel physisch. Hier sehe ich ein bisschen Sprungkraft. Ich blätter mal durch, sind ein paar Übungen drin. Aber Kognition, mental, ja, alles dabei. Wir lesen es mal durch. Ich schicke noch dein Exemplar zu, damit du auch reinschauen kannst. Ja,
du darfst mir das.
Und dann machen wir mal ein Review. Und, ach schön, da gibt es auch Futsal in Österreich. Oder gibt es eine ganze Geschichte dazu? Oh, das ist natürlich gut. Ja, das ist 59 hier. Oh, da bin ich ja auch mal auf die Geschichte spannend. Also, kommt ja, bald raus, oder ist ja schon draußen. Futsal, der Gamechanger. Sebastian Huber, wir schauen uns das mal an. Erstmal danke
und für das er wird Buch. Uns ja auch für einen Podcast zur Verfügung stehen. Da können wir über das Buch und über den österreichischen Futsal sprechen. Wird auf jeden Fall interessant.
Genau. So, und dann kommen wir jetzt hier zum
Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Ja, da war ein schönes Bundesliga-Wochenende, nur leider konnte ich keinen anderen Stream schauen, weil ich ja mit unserem Stream beschäftigt war, beim PCF Mülheim gegen den Karlsruher SC, machen wir ganz am Ende. Lass mal durch die anderen drei Spiele vielleicht durchgehen, am meisten habe ich noch mit dem den Stream geschaut von Young Boys Balkan gegen Blumstadt. Erstmal war Hot gegen Liria, das habe ich eine Halbzeit im Auto geschaut, 375 Leute vor Ort, es gab sogar für Kinder und Schüler im Hot-Trikot, kostenlosen Eintritt. Ey, das fand ich auch mal eine schöne. Das ist eine nette Aktion, um die Verbindung auch der Kinder mit dem Verein zu fördern. Müssen die Eltern müssen Trikot kaufen und dann, das fand ich fresh, sage ich es einfach. Das fand ich fresh. Und ich habe vom Spiel während der Autofahrt zu unserem Stream jetzt nur so viel mitbekommen. War nicht dolle die erste Halbzeit, 1-0 Hohenstein. Außer Johnny Göde, überragendes Tier des Tages. Also hatte Oliver Kahn, Manuel Neuer und Buffon zusammen an dem Tag hingelegt, wo solange ich es gesehen habe.
In der ersten Halbzeit.
Ja, also ich, Junge, wie kann man denn den Jungen jetzt... Ja, das Thema Nationalmannschaft bei Johnny Göde lassen wir außen vor. Ganz stark, hat die wirklich lange da im Spiel gehalten. Am Ende waren es 6-0, sehr deutlich, leider ausgeschieden. Wir haben immer gesagt, wäre geil für die Jugend, weil die ja doch viele Spieler da aus dem U19-Stützpunkt fördern, aber respektable Saison, FC Liria, wirklich toll.
Ja, und uns sagt doch bei Johnny Göde niemals nie, weil wir haben erstmal er hat gute Konkurrenz auf der Position in der Nationalmannschaft mit Pavlos Wiegels und Philipp Pless. Gleichzeitig durch den Wegfall vom HSV, Pavlos Wiegels, ja, wo wird er weiter Futsal spielen? Geht er nach Liria, also geht er nach Berlin vielleicht, ja? Dann hat er da direkte Konkurrenz Göde, dann würde sich das dort im Verein klären. Das wäre auch spannend. Aber ist auch die Frage, was mit Pavlos Wiegels jetzt passiert, ne? Und auch mit den Nationalspielern aus Hamburg. Ja, muss man mal betonen.
Weil es gibt immer die Ansage, dass nur Spieler aus der Bundesliga oder internationalen Ligen in der Nationalmannschaft berufen werden, oder?
Ja, es gab mal zwischenzeitlich schon mal einen Regionalligaspieler in der Nationalmannschaft, muss man ja auch sagen. Hirosawa zum Beispiel war mal dabei, kann ich mich erinnern. Ja. Aber mittlerweile ist halt die Qualität in der Nationalmannschaft auch durch die ganzen eingebürgerten Spieler so hoch, wenn du das Level halten willst, ist Bundesliga oder eben internationale Erfahrung durchaus bedeutsam. Also ich glaube nicht, dass Pavlos Wiegels in der Regionalliga spielen wird, sollte der HSV da weiter spielen. Sondern er wird irgendwo in der Bundesliga oder im Ausland spielen müssen, um weiter in der Nationalmannschaft relevant zu sein. Sollte das nicht der Fall sein, Daniel, warum nicht Johnny Göde mal in die Überlegung wieder mit einbeziehen? Müsste man gucken. Mhm. Aber es gibt, also auf der Torwartposition haben wir in Deutschland zum Glück kein Riesenproblem.
Ja. Ne?
Genau.
Zum Spiel ansonsten, ja klar, Hott jetzt da als Favorit rein und ist jetzt im Finale, hat also die Liga in der Saison, in der Hauptrunde jetzt auch endlich komplett durchgezogen über die Playoffs, wie auch der TSV Weil im Dorf, auch relativ deutlich gegen den HSV. Oder wolltest du noch was zum Spiel Hott sagen?
Nein, nur Dave Hase ist wieder im Kader gewesen, darf man wieder sagen, also weil ich schaue ja drauf, ob U19-Spieler oder ähnliche da sind oder zumindest junge Spieler. Ansonsten ist das bis auf Ermin Krojic bei Hott ja eine Mannschaft, die für den deutschen Futsal und damit verbundene Entwicklung, Kulturentwicklung wenig beitragen kann. Auch wenn Hohenstein da natürlich super alles macht und Trikots verschenkt und so weiter. Alles cool. Da ist ja auch Homa, wenn wir es Spanisch aussprechen, Ausrüster. Wie gesagt, auch da werden die sicherlich dann gute Preise machen, damit das funktioniert oder gute Konditionen haben. Aber insgesamt ist das einfach kein Team, das Begeisterung wecken kann, wenn es darum geht, eine deutsche Fußballkultur irgendwie zu beleben. So ist es eben. Ja. Ne? Aber gut, sie spielen einen guten Ball. So ist es eben. Also von der Qualität her kann man ihnen das nicht abschreiben. Und wird ein ganz interessantes Finale dann mit Hohenstein.
Ja.
Bin gespannt.
Was mir noch zum Livestream aufgefallen ist bei Hot, ich war ja eigentlich auch mal ein Freund von der Idee, dass du die Anzeigetafel in der Halle abfilmst mit einer Kamera und dann einblendest oben als Uhr und Spielstand, sodass niemand sich mit dem Spielstand und dem Timestop beschäftigen muss am Laptop für den Stream. Im Auto habe ich festgestellt, ich konnte fast nichts lesen davon. Und in anderen Streams ist das möglich, wenn du oben dann auch mit weiß, weil die Zahlen sind rot auf so schwarz im Hintergrund. Okay, also ich nehme zurück, ist doch nicht so geil.
Aber Daniel, was ist das, was du sagst? Also das ist ja ein Beispiel, was man überhaupt nicht in Relation bringen sollte. Im Auto auf dem
Handy. Ja, nicht im Auto, aber auf dem Handy. Entschuldigung, ja, nicht im Auto, aber auf dem Handy zu schauen, was jetzt nicht wie ein Zentimeter vor deinem Auge hängt.
Das ist würde schwer. Mich auch interessieren, wie viele Menschen schauen im Verhältnis, also proportional im Verhältnis, prozentual, dass solche Spiele, Futsalspiele, Bundesliga-Halbfinalspiele auf dem Handy oder eben auf dem Laptop, Computer beziehungsweise Fernseher. Das ist ja dann, also ich glaube, die allerwenigsten werden das Handy nutzen, um es ernsthaft zu schauen.
Ich mag weiterhin, übrigens diese Eckenkameras mag ich wirklich nicht. Also dieser Schnitt im Spiel zu diesen Eckkameras finde ich eine richtige Unterbrechung. Also bei Ecke vielleicht, wenn du die Ecke ausführst, wenn dir einer dahin läuft bis zur Ecke, finde ich das stark. Dann hat man auch immer eine Zusatzperspektive. Genau. Aber in dem Moment, wo er die Ecke ausführt, würde ich sagen, schalt auf die Hauptkamera und lass einfach da laufen.
Ja, und zur Not einfach zur Wiederholung für ein Tor oder sowas. Das kannst du da gut bringen.
Das ist stark.
Aus dieser Perspektive. Ja. Ne? Aber nicht mitten im Spielverlauf darauf schalten und dann eine Aktion im Spiel da live aus dieser Perspektive. Einerseits ist die Auflösung nicht so gut wie die Hauptkamera. Das ist mir aufgefallen.
Ah ja, stimmt.
Du merkst sofort den Unterschied. Und das Licht ist ganz anders. Sodass das auch ein richtiger, ich nenne es mal, visueller Störfaktor ist. Mhm. Also wirklich, du kannst es visuell, das ist nicht angenehm. Ich würde es, wie du schon sagst, verwenden, wenn da mal irgendwas ist und da irgendwie was ist, dann kannst du kurz eine Nahaufnahme machen, wenn eine Spielunterbrechung ist zum Beispiel, oder für eine Wiederholung von einem Tor, wenn das dadurch besser eingefangen werden kann. Und das wäre mehr wert, aber nicht im Laufe. Das fand ich damals schon gegen den MCH, habe ich es auch schon betont, das war echt ganz schwach. Also das ist gut gewollt, aber nicht gekonnt.
Ja.
So, ne? Aber schön. Also wenn sie es richtig einsetzen, ist das eine Bereicherung. Aktuell ist es eher störend.
Ja. Ansonsten natürlich Top-Stream.
Seit Jahren
auf dem Niveau. Aber man kann es ja mal verbessern. Ist ja immer weiter.
Event, die Halle, alles cool. Also Hot, wirklich mit Weidendorf, die beiden Clubs, die jetzt auch im Finale stehen, ist ja absolut auch vom Event, Heimspiel-Event, richtig cool. Ne? Gleichzeitig beide Teams halt jetzt leider nicht bekannt, dass sie die allermeisten deutschen Futsal-Talente ausbilden. Ne?
Ja.
Bei dem Dorf etwas mehr als Hot, aber da ist halt nicht viel.
Ja. Okay, lass mal das Thema nochmal. Genau. Wolltest du wieder Anlauf nehmen mit dem Thema?
Ich habe alles gesagt.
Aber beim TSV war übrigens 390 Zuschauer in der Halle. Also ich wusste gar nicht, dass da so viele reinpassen in die Halle. Wahnsinn, wie die jetzt da die 390, wenn das so stimmt, da reinbekommen haben. Und es war das letzte Spiel des HSV, das muss klar sein. Vor so einer Kulisse, oder das vorerst letzte Spiel des HSV in der Futsal-Bundesliga. Ja, vielleicht macht man Regionalliga und steigt dann doch wieder auf. Aber wenn ich die Fortuna-Story kenne und kann mir die Diskussion da vorstellen, ich glaube, das war's.
Ja.
Der Punkt, den du gebracht hast, den habe ich gar nicht gesehen. Die Spieler, die in die Nationalmannschaft wollen, Neves, Beagles, die müssen ja in die Bundesliga.
Ja, theoretisch schon. Deswegen, also hätte St. Pauli das gewusst, ne? Hätte St. Pauli vielleicht doch mitgespielt, die Relegation aufgestiegen und hätten die Spiele einfach übernommen.
Boah, guter Punkt. Boah, überleg mal. Ja. Ja. Ja, deshalb immer mitmachen einfach. Immer genau. Mitmachen.
Einfach mitmachen. Das. Du weißt nie, was im Futsal im Mai im, noch passiert, im Juni passiert. Wirklich, also ich habe das ja alles miterlebt, auch in der Bundesliga, was da noch alles im Juni kurzfristig passieren konnte.
Und was eine Story auf rein kulturell. St. Pauli fängt die Spieler vom HSV auf in der Futsal-Bundesliga, weil HSV kann's nicht, Pauli macht's.
Ja, deswegen, also das wäre natürlich krass gewesen. Jetzt ist es so, Daniel, die Realität sieht wie folgt aus. Wir haben im nächsten Jahr, beziehungsweise in der nächsten Saison, keinen norddeutschen Vertreter mehr im Futsal-Oberhaus, in der Futsal-Bundesliga.
Wir hatten mal drei. HSV, Pauli und Wacker.
Die hatten mal waren die meisten. Genau, die meisten waren sie. Und jetzt haben wir keinen mehr.
So. Verrückt. Ja, verrückt. Okay. Ja, dann das Spiel, was ich mir angeschaut habe. Young Boys Balkan gegen Blumstadt. Erstmal habe ich festgestellt, Sport Deutschland, ich habe noch ein nervigeres Feature gefunden. Du kannst, wenn du das Spiel laufen lässt bei YouTube, oder bei jedem anderen normalen Player, wenn du vor und zurück auf den Pfeiltasten drückst, dann spulst du so 10 Sekunden vor. Und wenn du da dreimal drauf drückst, dann geht er 30 Sekunden vor. Dann kannst du so schneller durch den Stream mal durchgehen, jeden Einkick überspringen. Das geht bei diesem Sport Deutschland einfach nicht. Also das ist wirklich ein richtiger Krampf, dieses Programm. Ich höre aber auf mit meiner Kritik, das ist mir jedes Jahr hier schlechte Laune.
Genau, wir müssten in jeder Folge dieselbe Kritik äußern. Es ist am Ende des Tages keine optimale Lösung.
Und
es wäre aber leicht zu lösen, wenn man da kompetent wäre.
Genau. Dann waren weniger Zuschauer in der Halle. 250 Zuschauer nur bei den Young Boys, mal gefragt, wie man es erklären kann. Ich meine, war schönes Wetter. Vielleicht irgendwie daran liegt, aber immer noch 250 Zuschauer. Also das ist schon geil, dass man sagt, ey, da war aber wenig da. Es waren immer noch mehr als Mülheim. So, und da sagt man, boah, das Ding war voll. Die Halle, ne? Da waren 150 oder waren, glaube ich, mehr, 180 waren da. Und das habe ich aufgeschrieben, da ein Kommentator war ein Spieler oder ein aktueller Spieler der Regionalligamannschaft von Wacker Burghausen, Alexander Gordok. Klar, ist nicht Futsal, aber hey, das ist wieder einer, der aus dem Fußballwelt in die Futsalwelt gezogen wird. Wie auch immer, sei es Kommentatortätigkeit, der wird in seinen Verein gehen und wird halt positiv über Futsal sprechen. Ja. Also ist doch geil. Klar, dann kamen auch so ein paar Kommentare, Futsal, der Futsalball ist schwerer, dass so dieses allgemeine Futsalvorurteil, das habe ich wieder im Livestream gehört. Nein, der Futsalball ist nicht schwerer. Er ist kleiner, gleich schwer und deshalb ist er ja auch gefühlt platter, oder wie man das nennen will. Dieses Gefühl, was man mit diesem Ball hat. Ist einfach kleiner, Größe mit gleichem Gewicht.
Genau, also es gibt Spielräume bei dem Gewicht, das heißt jetzt nicht, der muss unbedingt 400 Gramm sein oder sowas. Es gibt immer Spielräume und diese Spielräume überschneiden sich überverhältnismäßig mit dem Fußball, mit dem Fünferball, nur kleinere Größe und natürlich auch ein anderes Sprungverhalten. Das heißt, sagen wir es mal so, subjektiv wirkt er schwerer. Sobald man aber dann, und das weißt du ja auch aus Erfahrung, mal ein paar Einheiten damit gemacht hat, merkt man den Unterschied nicht mehr. Und dann wirkt er auch nicht mehr schwerer.
Ja. Genau. Dann habe ich noch ein paar Tipps, habe ich auch den Jungs gerade geschickt von Young Boys. Wirklich, Grüße gehen raus, wir stehen viel im Austausch. Ist ja auch gut, wenn man gegenseitig sich abholt und manchmal auch einfach motiviert. Ja, geil gemacht, ist auch super. Gegenseitig sich dann auch zu pushen einfach. Aber die Uhr läuft nämlich noch im Stream so Fußball-Style hochwärts. Und nicht von 20 Minuten nach unten, was natürlich gerade in den letzten Sekunden, das ist ja gerade wichtig zu wissen, es sind jetzt noch 3 Sekunden, deshalb läuft die Uhr ja eigentlich zurück, würde ich denken, ist die These, warum das
vielleicht
besser läuft.
Vielleicht hat deswegen Münster das noch geschafft.
Ja, weil sie genau. Dachten, ja, auch Young Boys Balkan mit Blumstadt, 9 Sekunden vor Ende, ähnlich.
Ja, genau. Ja, aber kommen wir zum Sportlichen. Die führen.
Ja, gehen dann. Aber ich habe noch Themen. Ich habe noch Technikthemen hier.
Ach so.
Warte mal, jetzt kommt noch gleich dazu. Also, ich rate das einfach runter. Dann habe ich noch geschrieben, da war wieder Werbeeinsatz im Stream. Ich habe mal geschaut in die Vermarkterrichtlinie. Das ist so ein kleines Schlupfloch, wenn du verbal Werbung für Sponsoren machst. Weil eigentlich versagt die Richtlinie schon, dass du es nicht darfst, während des Spiels Werbung zu machen. Also die Einbindung von Sponsoren ist ausschließlich in Form eines Presentings oder in Form von Werbeblöcken vor dem Spiel, nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause erlaubt. Eine grafische Einbindung von Sponsoren im Feed, Bildframe ist nicht gestattet, Ausnahme Timeouts. Jegliche Werbung, Presenting oder im Umfeld darf keinen direkten Bezug zur Futsal-Bundesliga herstellen. Werbung muss zudem als solche erkenntlich sein, von redaktionellen Inhalten getrennt sein. Sie muss von den sportlichen Inhalten durch optische und akustische Mittel abgesetzt werden. Auch Hinweise auf die eigenen Produkte, Dienstleistungen sind Werbung. Ja, also das ist interessant. Das steht in der Vermarkterrichtlinie. Ja. Müssen wir mal schauen mit ihren verbalen Ankündigungen der Sponsoren. Ich finde es nicht schlimm. Wir wollen alle irgendwie da Geld in den Sport holen. Was ich aber interessant finde, ich habe mir den Stream als Real Life angeschaut über Sport Deutschland und da kam ja über die Plattform Werbung während des Streams. Ist das dann nicht ein Verstoß gegen diese Vermarktungsrichtlinie? Also warum darf denn jetzt auf einmal der Anbieter hier Werbung machen, wenn wir, die das sogar produzieren, nicht dürfen? Was ist das denn?
Ja, spannend. Ich glaube, die haben das da auch dann nicht zu 100% irgendwie geklärt. Zugleich muss man hier aus Sicht vom Balkan sagen, die müssen sich nur eine Frage stellen. Gibt es dafür eine Strafe? So. Und wenn es da keine Strafe gibt, dann was soll es denn für Konsequenzen geben? Also welche Konsequenzen hat das, dass sie da jetzt Werbung machen für irgendjemanden?
So. Ja, ja, steht auch nichts
und,
hier.
Also. Und wenn da keine Strafe irgendwie steht, dann ist das am Ende des Tages für die, ja, dann machen die das einfach weiter.
Ja, vielleicht zu Recht. Ich finde es gut. Einfach weitermachen, können wir alle machen.
Einfach weitermachen.
Genau. Ja, dann bin ich durch mit dem Orga-Kram. Vielleicht zum Spiel. Ja. Bei Young Boys Balkan haben Burhan Mustafov und Andi Berovic gefehlt. Zwei Spieler, die ja noch auch wichtig waren gegen Mainz übrigens. Mhm. Die haben gefehlt in dem Spiel. So, jetzt
ja.
Go.
Ja, Balkan gibt ein Spiel außer Hand. Genau wie gegen Preußen Münster damals. Und man kann das Spiel ganz einfach zusammenfassen. In der Crunch-Time, in der entscheidenden Phase des Spiels, kann Balkan das nicht halten, das Niveau. Und ich würde Blumstadt empfehlen, ey, bitte macht Weimarsche Relativitätstheorie hier oder Relationstheorie, wie wir es auch nennen wollen. Probiert mal häufiger den Flying. So, weil Balkan kann einfach den Flying nicht verteidigen. Das ist halt das Problem. Das haben sie gegen Münster gezeigt, das haben sie jetzt wieder gezeigt, dass die Flying-Verteidigung echt nicht so gut beherrschen. Das heißt, wenn man ein gutes Konzept hat, im Überzahlspiel mit dem Flying Goalie, hat man gegen Balkan auf jeden Fall eine Chance, den Zahn zu ziehen. So. Und das hat sich in diesem Spiel bewiesen. Und zugleich ist das Ergebnis, wenn man das im Verhältnis setzt zu dem, was Mainz gegen Darmstadt und auch Balkan gegen Mainz dann gezeigt hat, überraschend, kann man sagen. Ja. Aber wenn man den Spielverlauf anschaut, eine tolle Leistung von Darmstadt, das muss man einfach hier betonen. Ja? Also eine super Leistung von Darmstadt.
Absolut,
und am Ende ist... Bitte?
Ja, absolut, ja.
Ja, genau. Sorry. Und am Ende... Der Hauptfaktor einfach, die können den Flying nicht verteidigen, sonst gewinnt Balkan das Spiel 3-2 und hat damit die halbe Miete für den Klassenerhalt. Und weil sie das nicht können, ist ein wichtiger Faktor, wenn man das nicht verteidigen kann im Futsal, dann ja, hat das seine Gründe und ist absolut verdient dann auch das Ergebnis, so wie es jetzt kam. Und Blumstadt hat damit alles in der eigenen Hand.
Ich habe mich auch gefragt, eigentlich weiß man ja, dass sie das nicht so gut verteidigen können. Blumstadt hätte das ja auch ruhig mal früher antesten können mit dem Flying, gerade weil sie zwei Top-Dribbler haben, die das also individuell unter Druck, die sehr pressingresistent sind, in so einer Situation, Flying Goalkeeper im Angriff, eigentlich hätten sie nicht so viel riskieren, wäre nicht so riskant gewesen. Also wir haben das oft thematisiert. Flying ist kein Risiko. Es ist dann ein Risiko, wenn ich grundsätzlich schlechter bin als der andere. Nur wenn ich weiß, dass ich überlegen bin im Flying Goalkeeper Spiel, dann ist das kein Risiko, das ist das Gegenteil. Sondern das ist die sichere Spielvariante. Mhm. Und ich weiß gar nicht, die sind so tief Balkan. Nur deshalb ist auch das Tor gefallen, weil dann stand El Hadj stand auf einmal, dass sich selbst der Blick sagt, krass, ich stehe irgendwie auf 10 Meter, keiner greift mich an, ja, jag ich das Ding halt da rein.
Genau.
Ist wirklich.
Ja. Yeah. Deswegen, also das meine ich eben, dass die das auch mal ausprobieren könnten. Sie haben ausreichend Spielerpotenzial, um eine gute also mit Passgenauigkeit, individueller Qualität, was beim Flying halt dann auch wichtig ist, ne, dass du da auch unter Drucksituationen gegebenenfalls, in die du geraten kannst, aber Balkan macht halt auch da nichts. Also die ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie Gefahr ausgestrahlt haben, dass Blumstadt den Ball verliert. Und dass sie dann da irgendwie ein Empty Net Goal kassieren. Und deswegen, das ist für mich das
Spiel halt eher nervös.
Am Ende fertig.
Blumstadt bleibt total ruhig, spielt das bis zum Ende durch. Das spricht für eine sehr, sehr intakte Mannschaft dort. Was jetzt noch passieren könnte, es gibt ja den besten Spieler noch von Blumstadt. Ist auch einer vom vom ersten Suhler SV, meiner Heimatstadt. Und der ist noch verletzt leicht. Könnte aber sein, dass er, glaube ich, spielt. Vorher hat mir auch der Jonas von Blumstadt gesagt. Also da gibt es auch so eine Geheimwaffe im Hintergrund, die man bringen könnte. Ja, und dann könnten die es ja echt, haben die es offen gehalten damit, jetzt die Relegation. Das macht nämlich die Gruppe jetzt richtig geil spannend, weil, tja, das Rückspiel wird hier entscheidend werden mit Blumstadt. Natürlich, wenn beides, man natürlich Mainz sehen, gegen Mainz war Blumstadt ja eng. Andersrum bin ich jetzt gespannt. Hey, aber ja, Balkan hat sich da echt selbst aus der Hand genommen.
Pfarrkirchen hat seine zwei Heimspiele jetzt durch und nur 4 Punkte, das haben die sich sicherlich anders vorgestellt. Ja. Und ich bin gespannt, das ist eine spannende Gruppe, genau wie die andere, wobei das ja eher eine Zweiergeschichte, ein direkter Vergleich irgendwie ist am Ende des Tages, der am Ende aber nicht als direkter Vergleich gewertet wird, wie wir das ja wissen mittlerweile.
Richtig. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ne? Wie geht's gleich weiter? Weil beim Spiel PCF Mülheim gegen Karlsruhe SC, da war alles drin in der Partie. Inklusive uns. Wir waren im Livestream. Ohne dich, Sebastian. Es ist wirklich, also ich habe ja mit dir den Livestream gehabt, auch mit René Huck, schöne Grüße. Es ist schon besser mit Co-Kommentator, weil man dann einfach auch den anderen ein bisschen reden lassen kann, dann sich auch ein paar Sachen zurechtlegt, was man sagen kann, ein paar Fakten holen. Sonst ist man ja immer gefordert, dauerhaft erstmal die Namen zu lernen. Ich musste ja immer die Namen erstmal lernen von beiden Mannschaften. Bei Young Boys Balkan zum Beispiel, die Namen von Blumstadt wurden so fast nie vorgelesen. Ich glaube, das ist immer wichtig, wenn ich das Spiel gucke und auch höre nur, finde ich das total wichtig, auch dass ich die Namen mitnehmen kann als Zuhörer. Fiel mir nicht so leicht. Irgendwann ging es gut. Die Mülheimer kannte ich ja zum Teil dann noch. Aber bei den zwei Pauls und bei den beiden Sarui-Brüdern, das war schon Endgegner für mich. So muss ich echt sagen, ne? Die da auseinander zu halten. Aber vielleicht zum Setting, wir hatten ja Angst, ob das überhaupt läuft in der Halle. Und ich war 2,5 Stunden vom Spiel da, das war eigentlich Standard bei Fortuna, dass man da anfängt. Also da stand ich als erster vor der Halle, die war noch verschlossen. Und ich jetzt weiß, eine halbe Stunde später konnten wir jetzt in die Halle. Okay, da merkt man halt, man muss Bundesliga auch lernen. Das ist halt doch was anderes als ein Riesensprung von Regionalliga. Ja. Und das geht mit der Vorbereitung los. Dann aber die alten Jungs da aus Mülheim, alle noch da, die auch in der Abteilungsleitung arbeiten. Gerade Alex Priem, sein Vater Paul Priem da, alle am Organisieren. Und dann haben wir da alles aufgebaut, hat zum Glück geklappt. Mein Sohn hat 30 Mal den Speedtest gemacht, ja, mit unserem 5G-Modem, hat alles wunderbar funktioniert. Nur die Kamera sollte in der Halle, in der Mitte der Halle stehen. Das Problem war, das Modem, was ja auch das WLAN dann gibt für die Kamera und dann zum Computer zurück, stand vorne im Vorraum. Und damit war das Signal an der Kamera schlecht und hat total geruckelt.
Ah, okay.
Also musste die Kamera mit dem Kabel angebunden werden, was aber... Ja. in dem Setting, was wir hatten, eben nur maximal 3 Meter oder 4 Meter geht.
Hast du noch kein 20-Meter-Kabel gekauft? Noch
kein 20-Meter USB-C-Kabel. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert von der Verstärkung. Und deshalb haben wir dann wurde es auch stressig. Die halbe Stunde hat echt gefehlt am Ende. Alles aufzubauen, alles einzurichten. Ich hätte eigentlich noch eine bessere Kamera dabei. Hätte ich die nochmal, ich hätte auch 2 Kameras aufstellen können am Ende. Eine mit Zoom auf das hintere Tor rechts. Ist mir im Nachhinein eingefallen. Ja, es war alles vor Ort. Schwierig, aber es hat funktioniert. Alle waren da, alle kamen in die Halle und dann muss ich sagen, das war so ein schöner Abend. Ich habe alle alten Gesichter vom Futsal Niederrhein gesehen. Alle aus meiner PCF Mülheim-Zeit waren da fast. Wie so ein Klassentreffen. Das Futsal am Niederrhein. Ich stand genau am Eingang und alle kamen von mir vorbei. Und das war, du bist auch hier. Ach ja, du bist auch hier. Es war ein Highlight für den Futsal am Niederrhein.
Ja, wirklich. Das freut mich auch, ne, weil du ja auch ein Niederrheiner Futsal. Ja. Pionier bist und schlussendlich, eins muss man auch betonen, auch wenn die Kamera an der Seite stand, es ging dann halt auch nicht besser. Also diese Halle ist halt nicht optimal. Sollte der PCF aufsteigen, würde ich diese Halle nicht für die Bundesliga nutzen, muss ich ehrlich gestehen. Aber du hast das Bestmögliche rausgeholt mit dem Stream und hast das Ding auch gut kommentiert. Deswegen, also ich konnte mir das gut im Auto anhören und dann an Ampeln auch mal reinschauen. Also die Tore habe ich dann immer noch schnell zurückgespielt, um das mir noch mal anzuschauen. Und ich habe dann mal gezoomt. Ne?
So, geht am Handy. Ja, rein so, weil es so klein war. Genau.
Genau. Und ja, wie gesagt, wir kommen ja gleich noch auf Sportliche. Aber genau, so von der Aufmachung und die Halle war voll und echt, ich kann mir das richtig schön für den Niederrhein, also dem Futsal am Niederrhein vorstellen. Das ja, ist einfach top. Es spricht auch einfach, muss man auch sagen, für Mülheim. Ja, Düsseldorf ist ja auch Niederrhein gewesen, ne? Aber ja, der Punkt ist einfach, Mülheim hat halt nochmal ein Stück mehr Futsalkultur irgendwie als einer der auch Pioniersclubs. Clubs, bei denen du ja dann auch früher.
Aber vielleicht auch der KSC wirkt. Einfach trotzdem sagen, hey, alle wollen, mit wem ich gesprochen habe, keiner wusste, ich war auch so, ich will sehen, was der KSC kann, weil keiner kennt da jemanden. So richtig. Am Ende kannten wir fast alle, weil die Hälfte war entweder verletzt oder hat rot bekommen. Das tut mir echt leid für die Jungs aus Karlsruhe. Lief echt unglücklich, kommen wir gleich. Aber das spricht auch für eine regionale Bundesliga, ganz ehrlich.
Ja.
Das ist das halt. Du holst die Leute zusammen und die kommen halt eher, wenn Mülheim gegen Schwerte spielt. Die kommen auch nicht in die Regionalliga, wenn das Spiel stattfindet, weil das dann halt wieder so ein bisschen, ja, als Regionalliga ist nicht die erste Liga. Aber hey, hier geht es um die Bundesliga, es geht um die deutsche Meisterschaft. Dann hat das immer gut gezogen früher.
Ja, genau. Das wäre möglich, ne? Und das ist eben schön. Und einer der beiden Clubs wird aber nicht in der nächsten Saison Bundesliga spielen. Außer da gibt es noch in der anderen Gruppe irgendwelche Probleme. Man weiß ja nie. Aber ja, also es war auf jeden Fall von der Stimmung ein richtig interessantes Spiel, zumindest was ich wahrgenommen habe aus dem Stream. Da war Stimmung in der Halle.
Ja.
Und es war auch ein Spiel, das Phasen hatte, wo das Spiel auf Messerschneide war. Ja. Mhm. Aber am Ende aus meiner Sicht, und da ich ziehe mal ein Fazit schon vorab, aber die Details kommen jetzt gleich, ein durchaus verdienter Sieg für die Heimmannschaft aus Mülheim.
Ja, also aber auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht da auch im Stream war das dann immer deutlicher zum Ende hin. War dann klar. Das Spielverlauf in der Halle, Stimmung war gut, war auch positiv also war keine negative Stimmung, das war gut. Die Karlsruher waren auch sehr früh da. Das hat mich auch gefreut. Timo Di Giorgio, schöne Grüße da persönlich kennenzulernen. Mert Kuss, viel im Austausch gewesen, die jetzt mal gesehen zu haben. Viele kamen auf mich zu, meine alten PCF-Jungs, und meinten, wer ist denn die Nummer 17? Wer ist das denn mal? Ja, Timo Di Giorgio. Ja, woher kennen wir den denn? Ja, entweder aus der Futsal-Nationalmannschaft oder hier vom Länderpokal. Ja, Länderpokal. Genau das war das damals. Da hat man sich gesehen, da hat man sich getroffen. Ich sage euch, das Ding fehlt. Wir brauchen das wieder. Aber es ist das 80. Mal, dass ich das gesagt habe. Das würde ich hier...
So was finde ich fresh.
Sagtest du nicht irgendwie oder...
Entschuldigung.
Wolltest du gerade was einspielen?
Hab schon, mach weiter.
Achso, war da nicht irgendwie die Info, dass Daniel Ramon auch da war?
Ja, der Urmeister Futsal war da. Daniel Ramon Sabals war in der Halle. Schöne Grüße gehen raus. Ich habe leider in der Hektik am Anfang nur ein Headset aufgebaut, weil wir hatten überlegt, ja vielleicht hey, könnten wir in der Halbzeit ein kleines Interview oder ein Gespräch machen, aber ja, das ist dann so stressig in der Halbzeit. Es geht nicht, man braucht auch die Halbzeit für sich, habe ich gesehen.
Also das wäre doch
hätte man machen können, wäre geil gewesen.
Wäre doch ein geiler Co-Kommentator insgesamt gewesen. Also
ja, natürlich, wusste es auch nicht,
Eine kleine temporäre Reunited, so, dann hätten wir doch den Original Mr. Futsal.
Sein Bruder Viktor meinte auch, bist du doch da hinter auf dem Dreier-Logo. Der Christian Wölfner, wer ist das denn? Christian Wölfenschneider. Da meinte er, das bist du doch. Also, Ramon Sabals. Ja, bist du doch. Sieht doch aus wie die, sieht wirklich aus wie er. Also er ist
mit dem Logo. Hat er mittlerweile Bartwuchs? Hat er so einen Bart? Ja, weil Christian hat ja schon einen Bart, ne? Daniel war immer so, ich will nicht sagen, so ein bisschen Babyface.
Ja, so.
Ja, aber sein Bruder ist ja auch schon jemand, der auch für Futsal wirklich.
Früher war es der Junge, das Talent, der Nachwuchsspieler ist alle jetzt im
Bestand. Ich kenne ihn ja auch, den Viktor. Ich kenne ja beide. Ja. Ach, schade, dass du nicht das zweite Mikro da. Also, ich habe mich mega gefreut, wenn Daniel da, also ihr beide dann das gemacht hättet. Weil er ist halt, er ist der Gründer der ganzen Geschichte und wir sind dann der Anhang gewesen. Jetzt sind wir die Charaktere, das Plural, Mr. Futsal. Aber gut, schön.
Also war gut. Achso, vielleicht zum Stream noch, fällt mir nur ein. Wir hatten 106 maximal gleichzeitig live, parallel zum Sport-Deutschland-Stream, muss man sagen, der lief hier auch. Ich sehe nur den Sport-Deutschland hat ja auch keine Statistik, die man sieht, man kann auch den Chat nicht sehen. 62 im Durchschnitt war mega, hat Spaß gemacht, 50 Kommentare, es waren immer Zusatzinfos, auch den anderen Spielen, dass man das so ein bisschen in den Livestream einbauen konnte, es war super. Und ich habe ein Learning, was ich noch technisch verbessern muss für uns. denn wir machen jetzt aktuell die Wiederholung kommt sofort und bei Toren kann man die dann auch mal später nochmal zeigen. Problem ist, ja, wenn ich die erste Wiederholung zeige und dann ein Tor fällt, dann habe ich das nicht aufgezeichnet. Man kann aber immer ein Video im Hintergrund, wollte ich mal irgendwann mal einrichten, im Hintergrund läuft das immer mit und zeichnet immer wieder Tore auf. Das muss ich mal einstellen, weil dadurch haben wir hier ein Tor verpasst, weil eine Wiederholung lief, ich die nicht abbrechen konnte und dann war es gelaufen. So.
Alles gut. Was meinst du, wie viele Tore wir aus der Bundesliga schon verpasst haben, weil der Kameramann nicht woanders hingezeigt hat? Oder Hohenstein auf einmal die Eckballkamera angemacht hat und das dann nicht mehr zu sehen war alles. Also wie gesagt, in der Hinsicht.
Es kann nur besser werden.
Genau, und du löst das Problem schon, wirst mit der KI da in Austausch sein, die wird dir die Tipps geben und du wuppst das schon. Also wie gesagt, technisch gesehen bist du da ja durchaus kompetent, wie man sieht, wie man am Ergebnis erkennt. Kompetenz zeigt sich am Ergebnis, Daniel. Ja. So, genau.
Schlecht ging es natürlich los, das Spiel, denn der Berkay Arslan war direkt Kniescheibe raus, war hier.
Was? Nein!
Das haben sich da alle in der Halle gedacht. Eine Minute, er hat seine Kamera auf dem Tor platziert, da haben sich noch die Schiedsrichter kurz beschwert. Und der musste sich, glaube ich, umsetzen. Und dann das.
Ja.
Und dann kam der zweite Torhüter rein. Man hat im Nachhinein nochmal erklärt, auch mit Timo Di Giorgio gesprochen. Es gibt eigentlich einen ersten Keeper, vor Berkay noch, der aber wohl mit Arbeit und mit Studium gerade sehr viel zu tun. Berkay also sozusagen guter zweiter Torhüter. Und der dritte Torwart hat eigentlich gar nicht gespielt. Also aus der Kalten heraus. Ich habe ihn gar nicht auf dem Spielprotokoll gesehen. Der war gar nicht als Torwart eingetragen auf dem offiziellen Protokoll. Deshalb dachte ich jetzt, die haben gar keinen. Aber dann kam Calado ins Tor. Ja, und man muss sagen, hat sein Best getan. Auf jeden Fall, man hat gesehen, er ist motiviert, er will. Aber dem fehlt die Erfahrung. Sehr viele Stellungsfehler war dann gegen den PCF schade. Und ich weiß nicht, wie du das gesehen hast von Anfang an. PCF auf jeden Fall mehr mannschaftstaktisches Verständnis. Der KSC sehr viel so random Spiel. Also sehr viel individual Spiel. Mhm. Gerade über die Sarawi-Brühe, Monir und Khalid. Natürlich sehr stark am Fuß, auch Kovrak Nummer 5 hinten als Fixer. Sie haben dann noch mit Rangatov nach vorne wirklich einen guten Top-4-Block, die jetzt aber keine klassischen Futsal-Spielzüge drin haben. Keine Parallele zum Beispiel. Hm. Kommt da gar nicht vor in dem Spielgang.
Ja, aber das ist auch nicht immer notwendig.
Also ist nicht notwendig,
Beide Mannschaften haben eine Art Futsal gespielt. Hm. Sonst wäre es auch dann nicht so ein bisschen hin und her gegangen. Nur, was man sagen kann, dass der PCF reifer wirkte. Er wirkte reifer. Er hatte immer eine Antwort parat. Und das zeugte dann eben von durchaus mehr taktischer Variation und damit verbundenen Möglichkeiten. Ne? So, und ja, aber gute Beobachtung, finde ich. Ja.
Und ich habe im Livestream gesagt, natürlich Schütte, Schütte, Schütte. Denn Paul Schütte und Paul Renneberg waren aber die überragenden Spieler beim PCF.
Mhm.
Der Rest, solides Beiwerk, die auch die Ergebnisse halten können, Defensive.
Solides Beiwerk,
ja. Aber die beiden machen halt auch Buden, das ist der Punkt. Der PCF hatte gar nicht viele Chancen.
Genau.
Aber die waren einfach drin.
Deswegen, wie gesagt, der PCF, das ist mir auch schon in der Regionalliga aufgefallen. Jetzt vor allem in der Rückrunde, wo sie halt dann auch nochmal ein bisschen zugelegt hatten. Dass die wirklich eine richtig gute Abschlussqualität haben. In der Effizienz, also die brauchen nicht viele Chancen, das habe ich schon gegen Gütersloh gesehen. Also Gütersloh geht da zweimal zweistellig vom Platz gegen die und die haben aber auch nicht viel mehr an Torchancen. Also die hauen dir die Dinger rein, die haben eine gute Abschlussqualität, wie du sagst, der Schütte zum Beispiel ist ein Beispiel, der macht und die machen ihre ersten beiden Chancen rein. So. Und dann meine ich auch die Reife und die Ruhe, die haben, dass sie dann kriegen dann das 2-2, also Karlsruhe kommt wieder kurz auf, ja, und die Reaktion ist, die nächsten zwei Chancen sind drin. So, das ist der Punkt. Immer wenn es eng war, wenn Druck da war, dann haben die geantwortet und sind vor dem Tor eiskalt. Und was mir beim PCF gefiel, sie haben ein gutes situatives Pressing aufgezogen. Also sie haben was mir sehr gefällt, was man dann nicht immer sieht, auch in der Bundesliga nicht immer sieht, dass sie den Pressing-Moment auch abgewartet haben und dann richtig entschieden haben, sodass sie halt dann auch, sobald der Spieler sich zum eigenen Tor drehte oder irgendwie schlechte Annahme war, dass sie dann rangegangen sind und attackiert haben. Also sie haben nicht dumm attackiert, sondern wirklich den Moment abgewartet. Das spricht schon dann auch für eine taktische Vorbereitung überhaupt und Erfahrung der Spieler. So.
Beide haben ja hochverteidigt am Anfang. Das fand ich auch spannend. Genau. Das habe ich selten gesehen in den Ligen aktuell, dass beide hochverteidigen. Fand ich schön.
Ja, war super. Deswegen, also beide, nochmal, du kannst hier in diesen Spielen, das ist jetzt do or die. Das ist jetzt entweder das direkte Duell wird gewonnen oder nicht. Und das heißt, hier brauchst du nicht am Anfang beim ersten Spiel jetzt am Ende noch irgendwie, also das war wichtig, dass das Spiel gewonnen wird für beide Mannschaften. Ja. Ne? Aber Mülheim wirkte so, dass sie immer die Antwort parat haben. Immer wenn es enger wurde wieder, haben sie direkt einen draufgelegt. Ja. Das war am Ende genauso, da sind sie weggezogen, klar, rote Karte und so weiter. Auch fraglich, na, aber.
Ja, die rote Karte können wir ruhig mal hier diskutieren. Hier, das war ja hier.
Rot!
Für Mert Kuss auf der Bank. Ich habe mir das in der Wiederholung angeschaut, was wohl rot war. Das wird recht komplex. Er war Spieler und Offizieller auf der Bank. Er hat also, er hätte ein rotes Trikot anhaben können, das hat er in dem Moment angehabt, das ist Trainer oder Offizieller. Oder ein gelbes Leibchen, dann wäre er Spieler. Oder, ja, ist man dann Spieler. Mhm. Jetzt kam der Ball da unter die Bank. Und dann hält der anscheinend eine Sekunde oder zwei diese Hand da auf den Ball. Und ich habe mir auch die Szene wirklich angeschaut. Hätte es einen strategischen Vorteil gehabt, dass der PCF in der Phase ganz schnell den Einkick ausführt, um dann zu einer Top-Torchance zu kommen? Das kann ja sein.
Und zu war dem, nicht. Mal, da frage ich mich gerade, das hat er direkt rot gekriegt?
Ja, der hat rot für diese Ballsperre bekommen.
Ja, da muss er dann entweder noch irgendwie Schimpfwörter hinterher geworfen haben, weil das ist dann ja auch einfach, das ist so eine Art Zeitspiel, das ist eine gelbe Karte im Normalfall.
Ja, genau, warte doch mal. Jetzt kommt, was jetzt alle gesagt haben, ich weiß auch nicht, ob es genau so stimmt, was ich jetzt gehört habe, ist, ja, wenn er das gelbe Trikot angehabt hätte als Spieler, hätte er gelb bekommen. Aber wenn ein Funktionär das macht, dann gibt's direkt rot. Ich kenne die Regeln, ich kann die Regeln nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die so stimmen, ich habe keine Ahnung.
Was ich schon alles auf der Bank erlebt habe.
Aber ganz ehrlich.
Und auch bei Kollegen.
Also Fingerspitzengefühl. Diese Regel, ich weiß ja, warum es die Regel gibt. Weil es kann im Futsal sein, dass du einen Konter fahren kannst, richtig schnell, weil Ball von hinten, du hast einen Kick und dein Mann steht hinten direkt vor dem Tor zum Einschuss bereit. Genau. Und wenn dann der Offizielle hingeht und blockiert den Ball, dann ist es ja rein strategisch, das ist total strategisch. Ja, genau. Dann natürlich, deshalb gibt es die Regel, damit das nicht passiert.
Ein ganz klarer Nachteil dadurch entsteht.
Aber der war hier nicht ersichtlich. Also ich habe keine Ahnung. Das fand ich jetzt, falls noch mehr passiert, keine Ahnung.
Genau, also da stecken wir nicht drin. Aber wenn nur das, was ersichtlich war, also was wir sehen konnten, dann kann man sagen, ist schon überzogen. Ne? Und auch sehr schade für dieses direkte Duell am Ende des Tages. Ne?
Ja.
Weil hier natürlich der Spielertrainer dann raus ist. Damit auch beim nächsten Spiel, weil er dann ja das ist aber auch jetzt der nächste Punkt, Daniel, in dieser Doppelrolle. Wenn er dort als Trainer rausgeflogen ist, hätte er dann als Spieler noch dabei bleiben dürfen?
Ja, als Spieler darf er dann,
Ja, darf er nächste Woche als Spieler auf die Platte. So, also das ist dann der wichtige Punkt. Wenn der als Trainer rot bekommen hat, darf er als Spieler dann, es ist eine persönliche Strafe, das gehört also persönlich halt auf die Person bezogen und dann ist die Rolle wahrscheinlich auch egal, so dass er auch als Spieler dann gesperrt sein müsste, aber es wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob die Funktion hier entscheidend wäre, ob er dann nächste Woche spielen dürfte und dann halt ohne Trainer oder irgendjemand dahinstellen, Co-Trainer oder sonst was, ne? Aber gut, unnötige rote Karte, muss man
sagen. Die andere von Khalid Zaroui aus meiner Sicht, nachdem ich mir das Video angeschaut habe, gerechtfertigt bin, er geht ja klar da rein. Fedor Brack verletzt sich da auch ordentlich an seinem Bein. Gut, er hat ja auch so Probleme am Bein, aber ist okay, glaube ich, rot. Kann man geben, ist von hinten die Beine, ohne Chance, er hätte so leicht am Ball kommen können, aber komm, gut, rote Karte haben sie dann ja. Trotzdem wäre es weiter möglich gewesen. Dann vielleicht noch was noch diskussionswürdig ist. Dann war wohl die Idee, den Flying Goalkeeper zu spielen, bei einem Stand von 5 zu 4 für PCF. Kein fünftes Foul, weil man hatte ja Angst hier vor.
In diesem Fall gibt es einen 7 Meter Strafstoß.
Genau. Davor hat man Angst, vor dem 7 Meter Strafstoß. Den 10 Meter. Freistoß ohne Mauer ist offiziell, glaube ich, ne? Das ist kein Strafstoß. Und deswegen war wohl die Idee, lass Flying machen und einfach auf 5 zu 4 Ende spielen. Weil sowieso alles schief läuft an dem Tag, plus Weil, klar, du musst sowieso im Rückspiel gewinnen, egal wie das erste ausgeht, du musst gewinnen. Das heißt, du musst mit einem Tor mindestens gewinnen. Also eigentlich verlierst du gar nichts, wenn du da eins, wenn du mit einem Torunterschied gewinnst, verlierst.
Ja.
Ist fast gleicher Ausgangszustand. Hat nicht funktioniert anscheinend, weil, ja, dann ist genau das passiert, was jetzt echt schlecht ist für den KSC. 7-4 ist das Ergebnis. Man hat aber 4 Tore geschossen. Und die Regel ist nur, wir haben uns ja gestern ausgetauscht, es ist ja eine Gruppe eigentlich. Es sind zwar nur 2 Teams, aber offiziell ist es ein Gruppenwettbewerb. Das heißt, es geht einfach, wird aufgezählt und bei Torgleichheit und Punktgleichheit, wenn also zum Beispiel jetzt der KSC gewinnt nur 3-0, dann müsste er trotzdem weiter sein, weil er mehr Auswärtstore geschossen hat.
Genau, das ist der letzte Punkt nämlich. Die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich. Ja. Sollte der KSC 3-0 gewinnen tatsächlich, ist er Bundesligist nach dem Rückspiel. Ja. Sollte er 7-4 gewinnen, gibt es ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden. Und ansonsten ist einfach ganz normal, kannst du hier, wenn 2 Tore Unterschied sind im Rückspiel, also der KSC gewinnt mit 2 Toren Unterschied, ist der PCF weiter. So ganz einfach. Ne? Aber ist echt verschenkte Tore dann am Ende des Tages, muss man sagen, also verschenkte Gegentore, zugleich aber auch, und das muss man auch betonen, das hat mir beim PCF echt, das hat mir gut gefallen. Die haben immer in bestimmten Momenten Blut geleckt und haben dann auch wirklich zugebissen. Also die haben nicht nur weiter Blut geleckt, sondern haben richtig ins Fleisch gebissen. So ein bisschen martialisch das irgendwie zu metaphorisieren hier. Aber das gefiel mir und somit aus meiner Sicht auch in der Höhe ein verdienter Sieg. Na, also sie wirkten einfach irgendwie den entscheidenden Schritt besser in diesem Spiel. Ich wünsche natürlich uns allen Futsal-Liebhabern da draußen am Ende des Tages im Rückspiel ein richtig knappes Ding irgendwie so. Aber der PCF mit den Vorzeichen wirkt jetzt auch für das Rückspiel schon favorisiert. Ja, die haben einfach eine gewisse Qualität auf dem Platz, die den Unterschied ausmachen kann. Also Paul Schütte, Renneberg etc., das sind schon, in diesem Spiel waren es die Unterschiedsspieler. Die haben den Unterschied gemacht. Und diese Torgefahr, die die haben. Also Karlsruhe darf sich keine individuellen Fehler erlauben. Sonst, wie gesagt, einmal Blut geleckt, die beißen zu. Und das hat mir gefallen, also wirklich. Und das ist auch eine Qualität, die du in der Bundesliga brauchst, um nicht abzusteigen. Also das wirklich, dass du wirklich auch diese Gefahr vor dem Tor hast und diese Abschlussqualität, die haben eben viele Bundesligisten auch nicht. Und deswegen spielen sie eben im unteren Drittel der Tabelle.
Ja.
Und das ist super wichtig. Du musst nicht den Ball immer haben und sonst was. Du musst nicht das Spiel in einer Art und Weise dominieren, wenn du aus 10 Torschüssen 7 Tore machst. Das ist super. Und das muss man sagen, das war der Unterschied. Karlsruhe hat weniger aus seinen Chancen gemacht als Mülheim. Und das ist in der Hinsicht auf jeden Fall für mich fürs Rückspiel favorisiert. Ich wünsche aber dem Berghai erstmals gute Genesung mit seiner Patellasehne, die da zum Kniescheibenrausfall oder Rausrutschen geführt haben soll. Ich hoffe, dass sie das schnell klären, weil im Normalfall, es kann einfach mal passieren, wenn das keine weitere Verletzung oder Schaden mit sich gebracht hat, könnte er vielleicht sogar nächsten Samstag spielen. Mhm. Ne?
Ja, er meinte auch, ich habe es kurz angeschrieben, sieht nicht gut aus, dass er selbst spielen kann, obwohl es nicht so schlimm ist, weil es irgendwie dann nichts Langfristiges verletzt wurde, aber so schnell dann wohl auch nicht funktioniert, ich weiß nicht, naja. Fedor Pack ist ja auch raus, also jeder hat jetzt einen verloren.
Es kommt halt darauf an, ob man das, wie schnell das behoben wurde, ne? Also man kann dann direkt, also ein Sportmediziner oder ein Mediziner wird die eben wieder reinschieben vielleicht. Deswegen, wenn er erst im Krankenhaus da behandelt wurde in der Hinsicht, dann ist das schwierig, weil so eine Patellasehne und so weiter. Ja, aber wenn das irgendwie nur einmal kurz und das dann wieder rein, dann hat man eben nicht so eine Art, so einen großen Schaden gegebenenfalls. Aber ja, ich wünsche ihm einfach alles Gute insgesamt, ne, dass er da wieder fit wird. Und zum Glück keine schwere Verletzung dann am Ende des Tages. Und ich würde mir wünschen, dass er am Wochenende spielen kann. Ansonsten muss halt der Gustavo Sanchez Collado oder Collado wieder ins Tor. Das eben.
Und vielleicht sind wir doch in der Halle. Mal gucken, was noch, ob wir uns nochmal nach Karlsruhe mit allen Beteiligten mal unterhalten. Der PCF Müller wollte auch schon mal meine Also Iwu Akai hat gemeint, komm, ich gebe dir Geld hier für Anfall, mein. Ja, boah, bei den Spritpreisen bist du schon bei 150 Euro, habe ich so salopp gesagt.
Also ja, und
nochmal. Oder dann meint er, komm, Hauptsache Stream. Ich meine, geil ist es. Ja,
ja, Daniel, man muss ja auch mal schauen, was das Equipment und alles kostet, ne? Also wirklich.
Ja, ja.
Ich würde ein bisschen mehr als die Spritkosten schon verlangen.
Ja, ja, ich meine, ja, ja, natürlich, ja, aber nur die Spritkosten sind ja schon, es ist halt weit.
Ja, genau, uns, ja?
Genau. Das meine ich, nur Spritkosten, Ibu Akai ja auch, nett, natürlich, ich mag ihn immer, wenn ich ihn sehe, lange Niederrhein-Futsal und er meinte auch, boah, ist schon auf dem Niveau, hat er gesagt, du bist halt eine Minute eins und dann bist du raus, du bist fit, du bist fertig, das ist halt, er hat, also das bestätigt, das ist ein guter Test für die Bundesliga, weil das ist anderes Niveau. Wo du dorthin gehst. Ja. Das ist also, diese Relegation ist einmal gut für die Spieler zu sehen, auf welches Niveau begibt man sich. Und aber auch für die Organisation zu sehen, was muss ich denn machen? Weil der Müller hat das super organisiert, den Spieltag. Ich habe auch danach mit Alex Primia gesprochen. Ihm ist auch klar, das war jetzt einmal eine Hauruck-Aktion. Da kannst du auch noch den 81-jährigen Didi da holen. Kenne ich auch noch. Habe ich mega gefreut, dass er da ist. Aber die Leute, die hast du nicht für 9 Heimspiele.
Genau, die Kontinuität.
Ja.
Also das muss man sich ganz klar auf die Stirn schreiben und da wirklich sich grundsätzlich konzeptionell vorbereiten, dass man da wirklich weiß, man hat das mindestens 9-mal. Und das muss 9-mal die gleiche Qualität haben und halt ausreichend Qualität haben. Und das, sonst hast du einen Bärendienst eben geleistet für die Bundesliga. Und das ist der Punkt. Und dass sowas kurzfristig mal funktioniert und dass das dann auch so durch Euphorie getragen werden kann, klar. Aber lass mal den 5. Bundesliga-Spieltag oder Heimspieltag kommen und das ist anstrengend, sowas ordentlich vorzubereiten und einen Ehrenamtler zu finden.
Ja.
Gut. Man muss auch eins betonen, du brauchst halt nicht super viele Leute. Das ist auch wichtig. Also du brauchst jetzt keine 50 Leute.
Ja, nee, aber 10. Aber 10 brauchst du ja schon.
Genau. Also wenn du 10, dann bist du gut unterwegs und kannst das gut machen. Also Minimum 5, 6, 7 Leute, die da wirklich da musst du aber auch richtig Hand anlegen, ne? So. Aber mit 10 Leuten kriegst du das gut gewuppt, wenn da entsprechende Fähigkeiten und Aufgabenverteilung ist. Ne? Mhm. Genau.
Ich freue mich auf das Rückspiel. Ja. Vielleicht sehen wir uns da ja nochmal den Mr. Futsal Livestream. Sonst gibt es, glaube ich, jetzt erstmal keine Angebote mehr, außer beim WSV. Kannst du ja überlegen. Beim WSV Cup, der wird ja super, der ist ja der Sau Cup. Da
oder der Pfosten Cup in Schwerte.
Da habe ich noch nichts gehört.
Ja, hier, Holzpfosten, hier.
Daniel, bitte meldet Daniel und euch.
Ich bin ja mit dem Stützpunkt dabei. Ich mache Trainer.
Ach so. Stimmt.
Ja, wo ich nicht beteiligt bin, mache ich noch den Co-Kommentator.
Ja, okay.
Also hier, Loris oder Jannis, falls ihr das hört, nur die Fahrtkosten von Daniel bezahlen. Ich kann ja die Fahrtkosten.
Ja.
Von Daniel müssen Fahrtkosten bezahlt werden und der wohnt auch nicht weit weg von Schwerte. So, also vielleicht.
Ich weiß, was Equipment angesprochen, nur Fahrtkosten, aber okay, lass uns nochmal
verhandeln. Ja. Okay, ey, das ist halt natürlich auch ein Tag, den du da verbringst. Ja, kostenlos alles. Getränke essen muss natürlich auch.
Du machst für mich keine Werbung mehr.
Ist doch geil. Also wenn die das.
Ja klar, meldet euch. Wir müssen mal gucken. So, ich muss jetzt ins Bett, Sebastian. Mein Sohn schläft hier schon auf der Couch ein.
Ja, also die sparen sich mein Fahrtkosten. Gut, Daniel. Ja, ich auch. Nach dieser spannenden Folge mal wieder. Ich wünsche allen da draußen eine schöne Woche. Dir auch, Daniel. Bis zum nächsten Mal und eine gute Zeit euch allen.
Ciao.